In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Zurück im Sumpf und damit hallo und herzlich willkommen zur 378. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Heute mit André.
Moin.
Laura.
Hallo.
Theresa.
Hi.
Und mit mir, dem Krischi.
Dem Krischi.
Okay.
Heute mal alles anders.
Ne? Sehr lasziv.
Extra für Victor. Ja, wir sprechen heute über Victor Crowley bzw. Hatchet 4 und runden damit unsere Revisited Hatchet Retrospektive ab mit dem Film aus dem Jahre 2017. Bevor wir das tun, noch ein paar Verbraucherhinweise. Zum einen würden wir uns freuen, wenn ihr Lust hättet und die Möglichkeiten hättet, uns auf unsere Supporter-Seite zu unterstützen unter support.devilsanddemons.de. Dort gibt es schönen Sondercontent. Ihr habt in der letzten Woche die erste Folge Dies und Das gehört. In dieser Woche, also am kommenden Sonntag, gibt es die zweite Ausgabe von Books of Blood mit Theresa und Laura. Möchtet ihr ganz kurz vielleicht schon mal anteasen, was die Leute verpassen würden, wenn sie uns nicht abonniert haben dort?
Ja, können wir gerne machen, Theresa, oder? Wir haben wieder über drei Bücher gesprochen. Theresa hat wieder zwei Bücher vorgestellt und ich eins.
Das hat auch ein Tempo, wa?
Ja, ja.
Nee, das eine habe ich über 5 oder 6 Monate gelesen, weil ich da nicht vorwärts gekommen bin. Das ist jetzt nicht, als hätte ich die beide in einem Monat gelesen.
Ich habe auf jeden Fall von Grady Hendrix My Best Friend's Exorcism vorgestellt. Das ist so ein 80er Jahre Coming-of-Age Horror-Thriller, der irgendwie sehr wholesome ist und trotzdem aber auch schöne Horrorelemente drin hat und der vor allem in einer sehr schönen VHS-Edition erschienen ist in Buchform und der wurde auch verfilmt, da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Buch ist, was vielen Horrorfans gut gefällt.
Ja, ich habe einmal Jaya von Clive Barker mitgebracht. Das, wofür ich so lange gebraucht habe, ist ein ordentlicher Schinken ist, der mich und meine Fantasievorstellung an die Grenzen gebracht hat. Und dann habe ich noch einen klassischen Krimi dabei, und zwar Die Familiengruft. So ein 80er Jahre, Ende 70er Jahre Krimi, der einfach so ein netter Krimi halt ist.
Ich habe jetzt den Wunsch, vielleicht trage ich den an euch heran, weil dann muss ich das hier machen. Ich würde mir wünschen, dass ihr Clown in a Cornfield liest, nachdem ich den Film jetzt gesehen habe. André hat den auch gesehen. Wünschen wir uns von euch, dass ihr das Buch liest.
Mhm. Hast du das?
Das wäre eine Trilogie, glaube ich.
Nee, habe ich nicht. Können wir mal gucken, ob wir das vielleicht demnächst mal berücksichtigen.
Oder André, ich glaube, das ist eine Trilogie sogar, ne? Eine Buchtrilogie, wenn ich mich
nicht erinnere. Das ist eine Trilogie, ja.
Das wünschen wir uns. Und auch alle Zuhörenden wünschen sich das, habe ich gehört.
Da gucken wir doch mal, was sich da machen lässt.
Moment, zu denen jetzt auch Robert, Torben, Ralf, Thierry, Simon, Sebastian, Dennis, Stefan und Dr. No gehören. Perfekte Überleitung.
Schön.
Im Namen dieser Leute besprecht ihr bitte Clownine Cornfield. Ansonsten gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Ihr könnt gerne auf unser Merchandise zurückgreifen, auf shop.devilsanddemons.de oder auf unseren nächsten Live-Auftritt. Den findet ihr auf live.devilsanddemons.de, zumindest ab dem 4.6., denn dann könnt ihr nämlich Tickets kaufen für unsere nächste Veranstaltung am 19.6. Dann schauen wir uns nämlich 28 Years Later an, den neuen Film The 28 Day, nicht der 28, der 28-Reihe, nennt man das so? 28-Reihe?
Könnte man sagen. Ich weiß nicht, ob man es so nennt, aber man kann es, glaube ich, so nennen.
28 Days Franchise? Keine Ahnung.
Nee, das klingt doof. Also ja, also prinzipiell hast du recht, aber das klingt dann irgendwie im Kontext der Titel der anderen Filme irgendwie nicht richtig. Aber vielleicht puppt sich das ja noch. Wer hätte damals gedacht, dass das mal eine Trilogie wird, ne? Und es sollen ja, glaube ich, noch mehr Teile kommen. Aber lass uns überraschen, das gucken wir auf jeden Fall.
Ja, die neuen werden Dreiteiler.
Ja. Gucken wir mit euch im Kino, im Hamburger Savoy Kino und podcasten vorher ein bisschen über die ersten beiden Teile. Falls ihr da Bock drauf habt, kommt gerne vorbei. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Worüber wir uns vielleicht retrospektiv nicht so sehr gefreut haben, war die Betrachtung von Hatchet 4 alias Victor Crowley. Der Film sollte ja ursprünglich eigentlich gar nicht existieren. Für Adam Green war das Franchise nach dem dritten Teil abgeschlossen. Es war dann so, dass er zwischenzeitlich an einem ziemlichen Tiefpunkt in seiner Karriere angelangt sei. Er war dann auf einer gemeinsamen Panel-Veranstaltung mit dem berühmten Regisseur George A. Romero. Und der hat dann zu ihm auf der Bühne gesagt, Adam, warum machst du eigentlich keine Hatchet-Filme mehr? Ich will, dass du weitere Hatchet-Filme drehst. Und ein Fan hat ein Foto davon gemacht von diesem Moment und hat es dann für Adam Green ausgedruckt und ihm gegeben als Erinnerung an diesen Moment, dieses Gespräch mit George A. Romero. Und da war Adam Green plötzlich wieder Feuer und Flamme für Victor Crowley und Hatchet und hat dann mit einem ziemlich mickrigen Budget von $400,000 innerhalb von 2 Wochen mit einer ganz kleinen Crew diesen Film abgedreht. Und davon wusste niemand was, weil sie das unter dem Decktitel Arwens Fancy Dinner gedreht haben. Also Arwen ist ja der Hund von Adam Green. Und haben den Film dann produziert. Das hat ungefähr 2 Jahre gedauert. Und dann kam es 2017 zu einer Jubiläumsveranstaltung für den ersten Hatchet-Film. Das sollte es zumindest sein. Und das dachten auch die Fans. Und dann ging plötzlich der Film los und die Fans haben irgendwie gedacht, ja, kommt jetzt irgendwie noch eine super unrated Version oder eine extended Version vom ersten Teil und stattdessen haben sie einfach einen komplett neuen Film bekommen, quasi als Shadow Drop und Adam Green hat gesagt, das ist einfach mein Dankeschön an die Fans für die jahrelange Treue und hier, nimmt den Film und er meinte dann, das wäre wieder ein Film, der so den Funken vom ersten und vom zweiten Teil wieder erkennen lassen würde, das werden wir natürlich gleich noch analysieren, ob das der Fall ist, aber rein marketingtechnisch ist das natürlich schon irgendwie cool gewesen, also ich stelle mir das auch vor, André, wenn du da bei so einer Veranstaltung bist, denkst, ja geil, Hatchet nochmal gucken auf der großen Leinwand und plötzlich kommt einfach unangekündigt der neue Teil, unabhängig jetzt von der Qualität des Films, das ist schon eine coole Aktion, ne?
Naja, voll. Du bist halt Fan und erwartest einfach ein Rescreening und kriegst dann einfach überraschenderweise komplett neuen Teil. Ist bestimmt, also wenn du da warst, bestimmt mega Überraschung.
Aber retrospektiv dann vielleicht auch Theresa, ist man vielleicht auch sauer gewesen, dass man nicht den ersten Teil bekommen hat, oder?
Ja, also ich hätte mich, glaube ich, über beides jetzt nicht so gefreut. Ich hätte mal mit dem zweiten Teil kriegen können. Da hätte ich mich gefreut, aber ansonsten hätte ich, glaube ich, gesagt, na gut, was soll's.
Okay, dann steigen wir mal in den Film ein. Laura, hast du Lust, unseren Zuhörenden mal kurz zu erzählen, worum es in Hatchet 4, ich nenne ihn jetzt einfach mal Hatchet 4 die ganze Zeit, eigentlich geht?
Natürlich. Also, 10 Jahre ist der legendäre Axtmörder Victor Crowley nun schon tot, so glaubt man. Andrew, der Einzige, der das grausame Massaker von damals überlebte, hat ein Buch über seine schrecklichen Erlebnisse geschrieben. Viele glauben aber, dass nicht Victor Crowley all die Menschen abgeschlachtet hat, sondern Andrew selbst. Um nun seinem Buch zum Erfolg zu verhelfen, will seine Verlegerin eine Show direkt aus den Sümpfen senden. Andrew wollte aber nie wieder an den Ort des Geschehens zurück. Und das mit Recht. Denn kaum angekommen geht das blutige Gemetzel von vorne los.
Ja, vielen Dank, Genre-technisch befinden wir uns weiterhin natürlich immer noch im Slasher-Bereich. Der vierte Teil der Reihe hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,7 von 5, auf der IMDb eine 5,5 von 10. Der Film kam in den USA am 22. August 2017 raus und in Deutschland am 12. September 2017. Wie erwähnt, hat er $400.000 gekostet. Was der jetzt eingespielt hat im Heimkinomarkt, das konnte ich leider nicht herausfinden. Aber die gute Nachricht für deutsche Fans ist, dass die FSK so ein bisschen, ja, im Laufe der Zeit,
bisschen milder geworden
ist. Milder, genau, sehr gut. Milder geworden ist und diesen Film auch fürs deutsche Publikum ungeschnitten ab 18 Jahren freigegeben hat, so dass ihr den Film auch in Deutschland auf Blu-ray, DVD und digital ungeschnitten kaufen könnt und nicht aufs Ausland zurückgreifen müsst. Der Film läuft 83 Minuten, hat dementsprechend eine FSK 18-Freigabe bekommen. In den USA war es, glaube ich, trotzdem wieder eine Unrated. Als Content-Note, es ist wieder die Sprache, die durchaus an einigen Stellen ein bisschen diskriminierend sein kann. Und ja, ich weiß nicht, ob man den einen Kill an Phyllisa Rose, ich stelle es mal mit Anführungszeichen, als sexuelle Gewalt dar, weil er ihr, darauf werden wir später noch eingehen, quasi ihren eigenen Rahmen schon, Arm in ihre Vagina rammt. Aber das ist jetzt ja nicht so wirklich im sexuellen Kontext. Aber andererseits ist es, glaube ich, genau so gemeint. Deswegen kann man das vielleicht in Fragezeichen setzen.
Wisst ihr, was witzig ist? Ich habe, wo ich gerade gelesen habe, sexuelle Gewalt, an was ganz anderes gedacht. Nämlich an einen Penis, der auf einen Tisch gelegt wird. Ich dachte, vielleicht ist das damit gemeint, weil das ja quasi auch
ja, wäre Nötigung, ne? Ist das Nötigung?
Ja. Belästigung. Oder? Ja. Also, ja.
Ja. Also, okay, dann trifft es auf jeden Fall zu. Egal, auf eine der beiden Szenen wird es auf jeden Fall zutreffen. Theresa, gewalttechnisch würde ich sagen, bewegen wir uns irgendwie, ja, nicht mehr so, ist meine Einschätzung, nicht mehr so ganz auf dem Level der ersten drei Teile. Und das hat für mich tatsächlich eher den Hintergrund, dass ich finde, dass die Qualität der Effekte nachgelassen hat. Und ich sie dadurch nicht mehr so für besonders brutal empfinde, auch wenn einige Szenen sicherlich sehr brutal gedacht sind, aber sie bei mir doch teilweise ihre Wirkung verfehlt haben. Ich weiß nicht, ob dir das auch so erging.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass es hier jetzt wieder weniger ist, tatsächlich.
Ja.
Also es ist auch einfach so an der Quantität ein bisschen weniger geworden ist. Habe auch wirklich das Gefühl, der ist auch weniger derbe als die anderen Teile. Also da kann ich schon auch verstehen, dass der eher die FSK 18 bekommen hat als Teil 2 und 3, muss ich ehrlich sagen. Würde ich so mitgehen.
André, gehst du mit uns mit und sagst auch, der ist ein bisschen harmloser als die ersten Teile?
Er will schon hart sein, aber, und ich würde direkt mal behaupten, das liegt auch mit am wirklich niedrigen Budget. Ja. Er kann, glaube ich, nicht mehr. Green will schon wieder in die Vollen gehen. Es gibt ja auch, im Ansatz gibt es ja auch schon harte Kills. Aber er schafft A, nicht die Qualität der Vorgängerteile. Jetzt gerade vielleicht auch zur letzten Woche, zum dritten. Zu der ausufernden Gewalt, aber auch selbst die Umsetzung. Es ist alles ein Ticken weniger detailliert, ein Ticken weniger liebevoll, ein Ticken weniger spritzig. Das merkt man, ja.
Laura, wie würdest du das einschätzen?
Ja, also das ist, was mit dem Budget zu tun hat, glaube ich definitiv auch, ne, dass es einfach von der Quantität nicht so viele Kills sind. Und ich fand aber auch, weil es so ein bisschen dieses, also ich hatte das Gefühl, Adam Green wollte mit den Kills, die er halt zeigen kann, wirklich so ein bisschen dieses Prinzip höher, schneller, weiter, also irgendwie so besonders krasse Kills zeigen. Und die wirkten dann aber, finde ich, manchmal so ein bisschen drüber. Also die hatten nicht mehr so dieses Brachiale, was die Kills für mich so in Teil 2 und 3 vor allem hatten, sondern es war irgendwie so ein bisschen, ach, und jetzt muss noch einer draufgesetzt werden und noch einer. Und dadurch wirkte das auf mich nicht mehr so ganz so krass irgendwie wie vorher. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, komplett. Ja. Wie würdest du das spannungstechnisch einschätzen? Hast du da was empfunden? Bisschen Grusel oder so? Oder ja, gar nicht wie bei den
anderen Teilen? Ich habe in diesem Film einiges empfunden, aber nichts davon hatte etwas mit Spannung oder Grusel zu tun, muss ich leider sagen. Also, da ist nichts da.
Ja, würde ich dir auch zustimmen. Ich finde auch, dass der in dieser Hinsicht sogar noch weniger bietet als die anderen Teile, aus anderen Gründen, auf die wir noch zu sprechen kommen, aber so richtig doll war es nicht. In dieser Hinsicht, ich glaube, da würden Theresa und André wahrscheinlich zustimmen, oder?
Ja.
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 Absolut.
Das Letterboxd-Zitat der Woche stammt von One Good Fella, der hat geschrieben: Every test in our life makes us bitter or better. Every problem comes to break us or make us. The choice is ours, whether we become victim or victor. Und das fand ich richtig schön. Das ist ein schönes Zitat. Das hat sich jetzt schon bei mir, ich habe es erst gestern oder vorgestern gelesen, und es hat sich direkt in meine Rede, in mein Sprachduktus eingeprägt, dieses Victor or Victim. Das ist schon sehr witzig. Ja, ansonsten ist Adam Green zurück auf dem Regiestuhl. Das merkt man. Werden wir auch gleich nochmal drüber reden müssen. Hat einen neuen Kameramann mitgebracht. Will Barrett hat diesmal den Film nicht geschossen. Es war, ich weiß nicht, ob er Jan Michael, wahrscheinlich nicht Lozada heißt, oder aber Jan Michael. Egal, Mr. Lozada hat den Film gedreht. Für Will Barrett hat es immer noch gereicht dafür, dass er auf einem Missing-Plakat dort im Sumpf verewigt wurde. Als kleine Reminiszenz im Cast haben wir Kane Hodder, der wieder zurück ist, als Victor Crowley. Perry Chen ist auch zurück als Andrew und Laura Ortiz, die schon in mehreren kleinen Rollen in Teil 1 und 2, nur in Teil 2, glaube ich, zu sehen war, die man auch aus The Hills of Ice, aus dem Remake kennt. Die sind auf jeden Fall wieder zurück. Neu dabei ist Horrorlegende Phyllisa Rose, die hier Andrews Agentin Kathleen spielt. Phyllisa Rose wurde ja vor allem durch ihre schockierende Hauptrolle im Slasher Sleepaway Camp damals, zumindest in Horrorkreisen, berühmt. Ansonsten hat sie vor allem in ultra vielen Trash-Horrorfilmen mitgespielt, hatte aber auch kürzere Auftritte in etwas größeren Filmen wie Terrifier 2. Meistens wird sie eben besetzt in Filmen, weil man dann sagen kann, guck mal, wir haben Phyllisa Rose an Bord. So in dem Sinne, auch wenn das ja vielleicht schauspielerisch gar nicht mal unbedingt zu rechtfertigen ist. Und jetzt, ich habe letzte Woche schon erzählt, André, dass wir darauf diese Woche zu sprechen kommen, auf Doofy aus Scary Movie, denn der Schauspieler Dave Sheridan, der den Doofy aus Scary Movie spielt, der spielt hier den Dylan.
Ach nein.
Quasi den Indiana Jones für Arme sozusagen.
Ach krass. Das
fand ich ganz witzig. Ich habe ihn aber auch, hätte ihn nicht erkannt.
Nee.
Drück es mal so aus.
Nee, weil man sieht ihn ja auch in Scary Movie nur einmal quasi am Ende, wenn er dann die Maskerade ablegt. Aber den merkt man sich halt nicht, ja.
Ja. Ansonsten haben wir noch Brian Quinn da, den kennt man vielleicht aus diversen Kevin Smith-Filmen, macht auch ein bisschen Impro-Comedy in den USA, aber ansonsten eher viele No-Names. Ja, und der Film beginnt mal wieder mit einem Flashback ins Jahr 1964, Laura. Wir sind in den Sümpfen von New Orleans, begleiten dort ein Paar, was dort ein Date hat auf einem Boot. Und der junge Mann will seiner Freundin dort einen Heiratsantrag machen, aber Victor Crowley durchkreuzt quasi ein wenig deren Pläne. Und da habe ich mir doch ein paar Fragen gestellt. Also warum überhaupt? Mhm. Also ich habe die Bewandtnis dieser Szene überhaupt nicht verstanden, warum an dieser Stelle ein Flashback kommt in dieses Jahr. Weil, also warum? Also was habe ich irgendwas verpasst irgendwie in der Chronologie oder in der Lore von Victor Crowley oder was sollte das? Weil das hat ja weder für davor noch danach irgendeine Bewandtnis gehabt, oder?
Nee, ich glaube, das sollte einfach so Legacy-mäßig sein, so im Sinne von einmal zurück in die guten alten Zeiten, wo Victor Crowley hier auch schon gewütet hat, also so habe ich das verstanden, aber ich finde es witzig, dass du geschrieben hast, dass Crowley den Heiratsantrag durchkreuzt, weil eigentlich ist es ja die Frau, die das total ruiniert, indem sie halt wirklich wie von Sinnen irgendwie losheult und irgendwie ihr dann auch so Rotze aus der Nase läuft und der Typ dann irgendwie schon gar nicht mehr das durchziehen will, weil er irgendwie so irritiert über ihre Reaktion ist und so. Also in der Szene,
es war so schlimm.
Es war wirklich schlimm. Und ich fand, es war halt auch so, okay, deutlicher hätte Adam Green nicht machen können, dass er jetzt wieder Regie führt.
Danke, ne? Danke, Laura.
Also,
danke.
Ja, es war halt exakt wirklich meine Gedanken, so, in your face, ich bin zurück und mein Humor ist immer noch der von einem 12-Jährigen.
Ey, wirklich, genau meine Gedanken. Ey, ich fing so an und ich war so noch so pumped nach dem dritten Teil, ne, den ich ja jetzt auch wirklich aufgewertet hat letzte Woche. Und war dann echt so, oh nein, es ist wieder genau dieses ins Gesicht rotzen und ach komm.
Ja, das war echt so. Ich habe auch, wie gesagt, ich habe das schon so viel. Normalerweise, wie gesagt, wir legen ja auch manchmal, ne, also man muss ja wirklich sagen, wir hier als Podcast blenden ja auch verständlicherweise gerade im Horrorgenre auch gerne mal die Logik aus und sowas. Aber hier habe ich mir schon die Frage gestellt, also bitte, also man muss schon einen ziemlichen Fetisch haben, Theresa, um als Paar ein Date in diesem Setting dort, in dem Sumpf zu machen, alleine irgendwie, also das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil das ist ja weder schön noch romantisch, noch irgendwie, selbst wenn man von der Legende von Victor Crowley noch nie was gehört hat, also warum sollte man dort ein Date oder gar einen Heiratsantrag dort machen, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Ja, also ich hoffe, dass ich irgendwann nicht auf so einem elendigen See einen Heiratsantrag bekomme, wenn es dann soweit ist, also nee. Also es sieht auch einfach nicht gemütlich aus, sondern schon auch eher so bedrohlich irgendwie. Aber ich fand die ganze Szene auch super daneben, weil sie ist einfach so überzeichnet und unrealistisch. Und man weiß so richtig, ja, sie soll lustig sein. Aber ich kann mir richtig vorstellen, wie alle im Kino vielleicht so ein bisschen, ja, unangenehm berührt gelacht haben. So, so mäßig. Aber dass sich da wirklich irgendeiner drüber richtig gefreut und beömmelt hat, kann ich mir echt nicht vorstellen. Also super unangenehm einfach.
Ja, und es war ein paar Sachen, sind auch wieder, man merkt richtig so wieder, es ist wirklich, es ist mir da dann aufgefallen, ne? Dieser Sprung von Teil 3 zu Teil 4, so wenn irgendwie McConnell das da irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen Feingefühl hat, aber auch inszenatorisch mehr macht. Hier kommt gleich wieder so, der Dschungel sieht gleich, oder der Sumpf sieht gleich schon wieder billiger aus. Da kommt Kunstnebel wieder so in Fontänen rausgeschossen aus jeder Ecke. Das hat alles nicht so gewirkt. Und dann war für mich vor allem eine Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Vielleicht irre ich mich auch, aber es kommt ja dann dieser eine glatzköpfige Typ, der irgendwie sagt, hey, pass auf, Victor Crowley kommt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, der sagt vielleicht auch gar nichts, ich weiß es nicht mehr. Das ist übrigens von Taylor Mayne, wird der gespielt. Das ist der in Rob Zombies Film, den ja, Michael Myers gespielt hat. Und der bekommt ja den Kopf abgeschlagen. Und das ist mit CGI gemacht. Also es wird nicht mal mehr auf die Adam Green Faustregel No CGI in Hatchet Movies wird nicht mal mehr vertraut. Also wie der Kopf abgeschlagen wird, ist hundertprozentig CGI gewesen.
Ja, ich liebe auch das Bild, was du, das können jetzt hier die ZuhörerInnen nicht sehen. Da sieht man wirklich, also Chris hat praktisch Screenshots von den Kills gemacht, wie noch er, also er hebt so den Finger so ein bisschen vors Gesicht, so mäßig, passt auf, Leute. Und man sieht wirklich, dass der Finger mit abfliegt. Also ich finde, das sieht richtig billig aus, vor allem, wenn man es jetzt hier so auf diesem einen Bild sieht.
Ja, es ist einfach wie so ein Clip, also wie eine Grafik, die sie einfach so, ne, ausgeschnitten und weiter so, ne, ihr wisst schon, wie ich meine. Also billigstes CGI sozusagen. Das fand ich echt ein bisschen enttäuschend, weil dann hätten sie doch direkt auf die Rückseite umschlagen können, weil da haben sie ja dann wieder ein Practical gemacht, als man ihn von hinten sieht und der Kopf dann sozusagen wegrollt. Das war ja dann wieder ein Practical. Dann hätten sie es halt gleich da so machen sollen, aber gleich halt beim ersten Kill einen CGI-Effekt einzubauen, das widerspricht halt allem, André, wofür Hatchet eigentlich steht, ne? Also ich will es jetzt auch nicht schlimmer und größer machen, als es ist, aber wie gesagt, man hat immer damit geworben, dass Hatchet Oldschool American Slasher ohne, tatsächlich bei der Verfickt jetzt gesagt, ohne blödes CGI ist.
Ja, wie gesagt, es ist halt, du merkst direkt, es fehlt da an Geld. Und das ist halt ein Kompromiss. Und du siehst auch, wie schnell der Kill ist. Also wie schnell dieses Kopf abhebt. Das ist so richtig schön, so schnell machen, aber auch schnell wegblenden, damit es bloß nicht zu lange sieht. Was ja auch komplett auch gegen die Kill-Agenda von Hatchet spricht. Denn eigentlich ist es alles immer sehr ausladend und sehr detailliert. Und wir schlagen noch 10-mal drauf, statt nur einmal. Und das spricht ja schon komplett dagegen. Und das ist halt auch wieder hier. Davor hast du diesen sehr, sehr ausgedehnten Kill eben an der Frau am Anfang, an der Ringfrau, wo er irgendwie alle Extremitäten abhackt und ganz genüsslich. Und dann hast du so einen, ich hau den Kopf ab und dafür hat es dann irgendwie nicht mehr gereicht. Das ist halt echt schade.
Ja, und ich muss auch ehrlich gestehen, und ist vielleicht ein bisschen früh, das anzuwerfen, aber ich sag's schon mal jetzt schon mal, die Practicals sind auch nicht gut. Also kaum ein Kill ist tricktechnisch überzeugend, finde ich. Am schlimmsten ist, erwähne ich schon mal, der Kill an dem Typen, der den Schädel aufgeschlagen bekommt, wo das Gehirn rausfliegt. Also das sah schon richtig scheiße aus. Da sieht man auch die Perücke und der Fake-Kopf und alles. Und auch bei dem Kill, den du jetzt ansprichst, an der kurzzeitig Verlobten, also die Gliedmaßen, die abgehackt werden, das sieht halt einfach, das sieht aus, als ob jemand Holz abgehackt hätte.
Sozusagen. Nee, das sieht, also gut sieht es auch nicht aus, aber es wurde immer in Practical gemacht, das meine ich halt. Und da hast du es.
Ja, ja, aber im Vergleich zu den ersten drei Teilen halt ja, keine ja, guten Practical.
Gar mehr. Keine Frage. Das sieht ja. Dagegen, auf jeden, gegen die ersten Teile, drei Teile, sieht das leider richtig schlecht aus. Ja.
Und wie gesagt, es ist im Endeffekt kein Vorwurf.
Du hast halt diesen Fensterpuppen-Extremitäten-Look. Das war genau. Bei den vorigen Teilen halt viel detaillierter mal alles. Ja.
Und das ist halt, wie wir gesagt haben, es liegt sicherlich am Budget. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, stelle ich dies, wie drücke ich es aus? Also das hätte ich dann auch nicht gebraucht. Also jetzt, ich sag's schon mal jetzt schon, als ganzer Film nicht. Also wenn ich halt das nicht schaffe, die Qualitäten, Laura, der ersten drei Teile irgendwie auch nur annähernd zu reproduzieren, dann frage ich mich, warum man überhaupt den vierten gemacht hat. Das stelle ich jetzt schon mal voran so ein bisschen, weil das trifft noch auf mehrere Sachen in dem Film zu, auf die wir zu sprechen kommen. Da habe ich mich schon gefragt, ja, sorry, also wenn ihr halt auch das Geld nicht zusammengekratzt kriegt dafür, ist alles ehrenwert, aber wozu?
Naja, aber also ich meine, als du eben so in der Einleitung gesagt hast, er hat quasi gesagt, jetzt kommt der Funken aus Teil 1 und 2 zurück, da habe ich schon so gedacht, okay, heißt das vielleicht, er war mit Teil 3, den wir ja insgesamt besser fanden, vielleicht war er damit irgendwie gar nicht so zufrieden und hatte das Gefühl, er muss die Reihe irgendwie wieder so, ja, der den Stempel aufdrücken, den er ursprünglich halt auch dafür vorgesehen hatte. Und ich meine, wenn dann noch George Romero zu dir kommt und irgendwie sagt, sag mal, Junge, warum machst du eigentlich keine Hatchet-Filme mehr? Das reicht
doch. Du weißt doch, ich habe auch nur Zombie-Filme gemacht. Ja. Da kannst du doch auch nur Victor Crowley-Filme machen.
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das dann schon ausreicht, um irgendwie sich zu denken, ja cool, dann trommeln wir nochmal alle zusammen und machen das einfach noch einmal. Also ich glaube, das hat schon vielleicht auch ein bisschen was mit Eitelkeit zu tun.
Den Punkt verstehe ich auch. Vielleicht hätte er dann den Film doch nicht geheim machen sollen, sondern vielleicht doch schon ein bisschen medienwirksamer und hätte ein bisschen mehr Geld zusammengekratzt dadurch vielleicht.
Auf jeden Fall. Ich stimme dir zu. Also ich wäre auch mit der Reihe insgesamt feiner, wenn es Teil 4 nicht geben würde.
Also es ist, glaube ich, so gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, dass der dritte Teil nicht so gut ankam, also bei der Presse sowieso nicht, aber jetzt auch bei den Fans nicht so für Euphorie gesorgt hat, weil eben, glaube ich, die Tonalität schon eine dezent andere war. Aber ja, also, naja, muss man so hinnehmen. Auf jeden Fall, Theresa, haben wir jetzt eine neue Hauptfigur, und zwar den einzigen Überlebenden vom damaligen Massaker, nämlich Andrew. Und wir sind jetzt quasi 10 Jahre später nach den Geschehnissen von den ersten drei Teilen. Und Andrew sitzt in einer Talkshow, die seine Ex-Frau moderiert. Ich habe ihren Namen leider gerade vergessen.
Sabrina, oder?
Sabrina, genau. Und Andrew hat ein Buch geschrieben, das heißt I, Survivor. Und in diesem Buch schildert er quasi, was damals passiert ist und mit welchen Vorwürfen er sich konfrontiert sah und wie er damit umgegangen ist. Und dieses Buch stellt er jetzt quasi überall vor, zum Beispiel dort im Fernsehen. Aber er ist quasi für viele Leute immer noch der Schuldige an dem Massaker, weil es eben keine Nachweise dafür gibt, dass da irgendein Victor Crowley oder Geister irgendwie ihren Schindluder getrieben haben, und so ist er für viele Leute immer der Verdächtige geblieben dort. Und wir sehen dann ein paar Minuten später Andrew auch auf so einer Signierstunde in der Buchhandlung, die auch nicht so ganz rund läuft. Erstmal, wie fandst du das, dass wir den Fokus auf Andrew haben, der vielleicht am ehesten noch die Hauptfigur dieses Films ist, und wie fandst du seine Entwicklung?
Also ich mochte ihn ja in Teil 3 schon auch sehr gerne, deswegen war ich damit fein und war auch ganz froh, dass wir uns irgendwie von Mary Beth gelöst haben, tatsächlich, weil das hätte ich jetzt auch noch kein viertes Mal gebraucht, obwohl ganz aus dem Film ist sie ja nicht raus, aber eine Rolle spielt sie ja im Grunde genommen nicht. Und deswegen war ich damit eigentlich ganz zufrieden, und von so einer realistischen Seite kann ich schon auch verstehen, dass der nach wie vor sehr verdächtig ist, weil wenn zu mir irgendjemand sagen würde, ja, da war ein Riesenmassaker, aber ich schwöre, ich war es nicht, es war dieser Urban Legend aus dem Sumpf, der jede Nacht wieder aufersteht, würde ich auch denken, ja, alles klar, ne? Verstehe. Also ich kann da schon verstehen, dass die Leute ihm gegenüber sehr skeptisch sind, aber wir wissen ja trotzdem, dass er recht hat, und deswegen bleibt er für mich dann trotzdem eine Figur, die mir irgendwie ein Stück weit leid tut, weil er hat den ganzen Hate halt wirklich nicht verdient, auch wenn ich aus einer realistischen Sicht, wie gesagt, nachvollziehen kann, wo der Hate herkommt und die Skepsis.
Wie fandst du es, Laura?
Ja, ich fand's erstmal auch gut, weil ich mochte Andrew irgendwie auch in Teil 3 und war ja mit der Entwicklung von Mary Beth in Teil 3 auch nicht so happy. Deswegen habe ich das erstmal gut gefunden, fand dann aber irgendwie direkt so diesen Auftakt in dieser Talkshow und dass das dann irgendwie so seine Ex-Frau sein soll und man sich irgendwie überhaupt nicht vorstellen kann, wie und wann die mal sich gemocht haben irgendwie. Den Auftakt fand ich dann irgendwie auch sehr cringe in dieser Talkshow. Aber ja, Andrew als Hauptfigur finde ich erstmal gut.
Da waren ja auch wieder ein paar witzige Sachen bei. Ich fand zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt von Adam Green gesehen habt. Wir haben das Thema ja schon mal bei Frozen gehabt, dass da im Hintergrund so ein bisschen auf seinen anderen Film eingegangen ist in was, im Hatchet 2? Oder Hatchet 1?
Im zweiten, ja, im zweiten, ja.
Ja, und hier ist es so, dass es, wenn diese Sabrina schon Hinweis darauf gibt im Hintergrund auf Adam Greens Film How to Catch a Monster, das fand ich auch ganz witzig. Witzig ist vor allem, André, dass Adam Green und ein befreundeter Autor von ihm, der Joe Netter, die haben das Buch von Andrew, I Survivor, haben die wirklich geschrieben und veröffentlicht. Also das kann man auch kaufen und lesen tatsächlich. Das fand ich wiederum ganz witzig.
Ach echt? Okay, ja, das ist witzig.
Dafür hatten die Geld? Aber
dafür hatten sie Geld.
Dafür ist der, oder stehst du mal auf der Liste?
Auf eurer Liste für Books of Blood?
Abgelehnt. Abgelehnt, das machen wir auf gar keinen Fall.
Um das Buch zu schreiben und zu drucken und zu finanzieren, dafür ist der Practical Kopf.
Das will ich jetzt worden. Direkt wissen.
Also, sorry, Leute. Seiten also, die hat. 8 Euro, die könnt ihr ja wohl bitte investieren bei Amazon.
Die 8 Euro könnte ich investieren, aber die Lebenszeit, die ich brauche, um das zu lesen, nicht.
Ach ja.
Ich finde, das wäre echt witzig, wenn ihr das macht. Die 300 Seiten, die kriegt ihr doch runtergerasselt.
Ich denke drüber nach.
Sehr gut. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das natürlich auf Social Media schreiben. Aber, André, wir haben auch eine neue Möglichkeit geschaffen. Wenn ihr nämlich nicht so Social Media affin seid, wie einige unserer Zuhörerinnen, gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, uns Feedback dazulassen, André.
Ja, das war dein persönlicher Wunsch. Und ich habe ihn ausgeführt als IT-Beauftragter von Devils and Demons. Wir haben nämlich jetzt eine neue E-Mail-Adresse. An die könnt ihr gerne auch Feedback schicken, wenn ihr, wie gesagt, nicht auf Social oder Discord, wenn es alles nichts für euch ist. Wenn ihr Oldschool American Horror, wenn ihr Oldschool-Feedback-Kultur seid, dann könnt ihr auch einfach eine E-Mail schicken an fanpost@devilsanddemons.de. Devilsanddemons.de zusammengeschrieben.
Sehr gut. Packen wir natürlich ab jetzt auch in die Shownotes. Und wenn ihr da wollt, dass Theresa und Laura sich Ice Survivor geben und darüber berichten, dann könnt ihr uns das dorthin schreiben. Ich plädiere dafür. Das ist auf jeden Fall gut.
Ich glaube, das ist schwerstes Geld. Das kriegen wir nicht eingespielt.
Auf jeden Fall sehen wir ja dann dieses Book-Signing dort, auf dem Andrew ist. Da sehen wir zum einen mal wieder Adam Greens Hund, Arwen, der dort auch auf den Armen einer Frau getragen wird. Und wir kommen zu der Szene, die vorhin von Laura angesprochen wurde. Zum einen muss Andrew dort Brüste signieren, was erstmal ja vielleicht nichts ungewöhnlich ist. Aber ein Mann packt dort auch sein Gemächt aus auf den Tisch und möchte das gerne von Andrew signiert haben. Wirkt erstmal ein bisschen paradox. Die Erklärung dafür, Laura, ist von Adam Green gewesen, dass er einen Kommentar abgeben wollte zum Slasher, in dem es ja immer wieder Exploitation weiblicher Nacktheit gibt. Und er wollte dem einfach mal einen Konter entgegensetzen und einfach mal so ein männliches Geschlechtsteil dort im Film unterbringen. War natürlich blöd für ihn, weil in Amerika lief das natürlich mal wieder nicht im Kino und wurde rausgeschnitten. Aber zumindest in der Heimkinofassung kann man es sehen. Wie würdest du die Absicht von ihm einschätzen und hättest du es sehen müssen?
Nein, ich wünschte, ich hätte es nicht gesehen, ehrlich gesagt. Und ich habe wirklich gedacht, weil Felissa Rose ja in der Szene auch daneben steht und dann auch, am Ende den Penis wegschieben muss, dass das eigentlich eine Hommage an ihre Sleepaway-Camp-Rolle sein soll.
Das würde total Sinn machen.
Ja. Habt ihr einen Penis gesehen?
Ja.
Ja, das kam halt dann noch hinzu.
Dann
ne?
ist QB-Cut, weil ich habe den nicht gesehen.
Ach so.
Genau, in der Tubi-Version ist er nicht drin.
Hast du Brüste gesehen?
Nee.
10 Sekunden vorher? Ah, okay. Dann ist das.
Nicht.
Dann
ich
ist,
glaube nicht.
Dann ist da tatsächlich noch die R-Rated-Version sozusagen.
Ja, ich glaube
die
US-Version. Nicht. Ich habe keine Geschlechtsteile gesehen.
Was ich auch noch finde, was gegen den Grund von Adam Green gibt oder geht, dass er das quasi so aus Gleichberechtigungsgründen gemacht hat, ist ja, dass, wie sage ich das jetzt, der Penis so kurz ist, dass Andrew ja gar nicht weiß, wie er darauf unterschreiben soll. So habe ich das auch verstanden. Und das würde doch irgendwie, also ich weiß nicht, ich fand die, in dem Moment habe ich einfach nur gedacht, nee, okay, also damit war der Film für mich irgendwie, ich wusste, da kann nichts mehr kommen, was mich das vergessen lässt, sagen wir so. Ich fand es total scheiße. Also hätte er sich das Hemd aufgerissen, ne, und hätte gesagt, so, jetzt musst du hier meine Titten unterschreiben. Das hätte ich okay gefunden. Aber dann da so ein Penis samt Eiern auf den Tisch zu legen, ach, nee.
Ich habe jetzt das Ice Survivor Buch bestellt.
Oder von mir aus auch noch den Po. Auch damit hätte ich irgendwie noch leben können, aber fand es voll super.
So viele Gedanken habe ich mir jetzt nicht darüber gemacht, André.
Nur ganz kurz.
Warst du erschrocken?
Ich?
Nee, André, ich rede ja mit André.
Ja, ich wollte gerade, weil du gerade meintest, mit dem Ice Survivor Buch, leihst du mir das dann aus, weil ich war auch gerade am Überlegen, ob ich es bestellen soll, aber ich freue mich auch, wenn ich es nicht machen muss.
Das weiß ich noch nicht. Ich verleihe eigentlich keine Sachen, aber ich überlege es mir.
Ja, okay, dann behalt dein Ice Survivor Buch und mach einen eigenen Podcast drüber.
Du kannst einen Ice Survivor Podcast machen und jeden Tag eine Seite vorlesen.
Nee, einen Tag mit Theresa überleben, darüber mache ich einen Ice Survivor Podcast. Hey. Den hast du jetzt verdient.
Nee, eigentlich hast du den verdient, weil keiner über meinen Witz gelacht hat, mit ob das Buch auf der Liste, ob du es schon gelesen hast oder ob es noch auf der Liste steht. Weil keiner drüber gelacht hat, da bin ich immer noch angefressen wegen.
Das war ein Gag.
Ach, ja, natürlich, weil das doch auch der Gag in dem Film ist. Zweimal.
Jetzt habe ich es verstanden. Okay.
Da fragt ja, er doch, aber hast du das Buch gelesen und dann. Beide Male nur
sagen, ach so, ja.
It's on the list. So.
Ja.
Stimmt, ja, okay. Ja, jetzt verstehe ich ihn.
Hat gedauert.
Okay. Dachte tatsächlich, also da musst du ein bisschen noch an der Betonung arbeiten. Ich dachte tatsächlich, dass du mich da schon dissen willst, von wegen so, erzählst du jetzt nur, dass es dieses Buch gibt oder hast du es auch wirklich gelesen? Nee. So habe ich das verstanden. Okay, und da wollte ich schnell ablenken, indem ich gesagt habe, dass ihr das besprechen sollt.
Ich verzeihe dir, dass du gemein zu mir warst und ich verzeihe euch, dass ihr nicht über meinen Witz gelacht habt.
Okay. André, wie fandst du den Penis? Da waren wir eigentlich stehen geblieben.
Wie gesagt, ich habe ihn ja auch nicht gesehen, weil ich ihn auch auf Tubi geguckt habe.
Ach so!
Aber ich kenne ja die Originalversion, deswegen ist mir das schon aufgefallen. Aber so wie ich ihn auch in Erinnerung habe, ist es ein 2 von 10 Penis.
Physische Filmsammlung for the win, sage ich dir nur, Laura. Ne?
Ja, den vierten habe ich tatsächlich gar nicht physisch. Ich bin aber auch nicht schade drum, Spoiler.
Aber der ist auch bei Amazon Prime im Abo. Und da auch ungeschnitten, also auch da kann man den Penis sehen.
Ja, wir Deutschen sind da ja nicht so wie die Amis. Ja, das ist ein bisschen schade, dass ihr das, also nein, eigentlich ihr Glück, dass ihr es verpasst habt, das ist schon, stimmt schon so. Parallel dazu lernen wir noch ein neues Gespann kennen, eine Dreiergruppe, Laura, bestehend aus Rose, Chloe und Alex, und die wollen einen Film über Victor Crowley drehen. Auch da wieder, man merkt sofort, wirklich, es tut mir wirklich leid, ich mag Alan Breen, ich mag seinen Podcast, ich mag seine Sleepover-Show, die er damals gedreht hat, und ich mag ja auch einige seiner Filme, aber man merkt halt, sein Humor ist halt wirklich, naja, a matter of taste, sage ich mal. Und auch die Gags, die dort in dieser Szene oder in diesem kurzen Hotel-Setting sind, wo die drei sind und dort diskutieren, ja, und unser Budget hat nicht ausgereicht, dass du ein extra Schlafzimmer bekommst. Ja, ich habe euch auch die ganze Nacht poppen hören. Die eine Minute zumindest, die das gedauert hat. Und die ganze Zeit so wieder so blöde Gags, und das ging mir richtig auf den Senkel.
Ja, und auch noch direkt dann, also der hört auch wieder nicht auf. Der macht den Gag dann quasi, also Gag in Anführungszeichen, von wegen, ich habe euch irgendwie beim Sex gehört, dann legt er immer noch einen drauf, irgendwie noch von wegen irgendwas, so irgendein Anal-Joke noch hinten dran. Ja. Ist so die ganze Zeit, hör doch mal auf, ist genug.
Ja, genug. Aber wisst ihr, ich glaube, dass das wirklich etwas ist, wofür viele diese Filme mögen. Und ich glaube, dass Adam Green das halt auch sehr oft wahrscheinlich als Feedback bekommen hat und dass er deswegen hier in Teil 4 dann so richtig auf die Kacke gehauen hat, was das angeht, uns wirklich noch mal so auf ein neues Level gehoben hat, was diesen Albernheitsgrad angeht. Und also ich bin gespannt, wie das so ist. Vielleicht ist das ja bei einigen von unseren Zuhörenden auch so. Bei mir führt das halt dann dazu, dass ich irgendwie komplett gar keinen Bock mehr habe, weil ich mir so weil es dann halt wieder dieses Scary Movie Ding ist, ne? Oder sogar noch alberner als Scary Movie. Aber ja, ich glaube, viele mögen das wahrscheinlich auch.
Ja, es steht, wenn man Letterboxd-Reviews auch liest, da steht es mir, oh, endlich ist der Humor, ich will jetzt nicht sagen, dass da jemand geschrieben hat, der feine Humor von Adam Green zurück ist, das hat jetzt keiner geschrieben, aber schon diese Art, dieser der schwarze Humor. Der
feingeistige.
Also dieser schwarze Humor, genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, Humor ist komplett Geschmackssache, ja. Wollen wir gar nicht drüber streiten. Aber ich muss denken, also das ist halt nicht witzig. Es ist halt wirklich einfach nicht witzig, ja. Weil da ist ja keine Pointe drin, da ist kein Timing drin in dem Sinne. Das ist nicht so irgendwie, wo man sagt, Mensch, da hat er sich ja was Gutes ausgedacht. Sondern das ist einfach wirklich wie, es trifft halt perfekt, wie Anis gesagt hat. Es ist wirklich absolut pubertärer Humor, der da drin ist. Dann lieber so ein Gag, der war auch nicht besser, da habe ich auch nicht gelacht. Aber ich finde, das ist dann irgendwie, da veräppelt sich der Film ein bisschen selbst. Als die wollen ja, wie gesagt, diesen Film drehen und der Alex, der soll ja die Rolle von Ben spielen sozusagen, ja. Und hat sich auch das Outfit dafür gekauft, aber halt, das ist nicht das Original-T-Shirt mit diesem Art Smiley-Gesicht dort, was da drauf ist, so, ne? Sondern etwas anderes. Das denke ich so, okay, ja, den gebe ich euch so. Lache ich ja. Auch nicht drüber, aber es ist eine schöne Anspielung an den ersten Teil, so, ne? Aber das andere Zeug, also.
Aber dazu habe ich noch eine Frage, Chris, weil ich erinnere mich, als wir Folge 1 gemacht haben, da hast du ja auch schon gesagt, so dieser Pipi-Kaka-Humor ist eigentlich ja nicht so deins. Ja. Aber in Teil 1 konntest du es ja schon irgendwie relativ abfeiern.
Ja.
Und da würde mich jetzt echt interessieren, warum das bei Teil 4 anders ist, weil es noch mehr ist einfach oder woran liegt's?
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich mit Flashbacks aus der Vergangenheit konfrontiert werde. Aber du hast auch mal sein. Du hast gut aufgepasst. ich finde tatsächlich, wenn man den ersten Teil, erstmal ist es da noch nicht so abgenutzt, weil du hast ja nicht vergessen, wir haben jetzt auch schon einen zweiten Teil gehabt. Mhm. Und ein bisschen was davon war ja auch noch im dritten Teil drin, wenn auch minimal. Und das nutzt sich zum einen für mich ab. Und ich habe ja gemerkt, dass das mir im dritten Teil besser gefallen hat, wenn das raus ist. Und wenn wir dann jetzt wieder zurückgehen zu dem, dann ist es für mich irgendwie ein Rückschritt.
Ja, okay.
Es ist nicht so, als wären da nicht Sachen bei, über die ich nicht gelacht habe. Zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, welcher Charakter das war, als sie dort sagen, ja, hier die Legende von Vincent Crosby. So. Das sind so Sachen, da lache ich dann auch drüber, weil das ist wirklich witzig. Aber es waren halt auch echt viele Sachen bei, so gerade wenn das so, was André eben auch gesagt hat, wenn das so in diesen, nee, ich kann auch über Sexwitze lachen, so, aber das sind halt so echt so unangenehme Jokes, wo du auch, wenn das jemand, nehmen wir mal an, du bist jetzt, wir würden jetzt zu viert zusammenstehen hier bei vorm Kino und ich würde so einen Analwitz reißen. Also ich glaube, ihr würdet da jetzt auch nicht auf dem Boden liegen und lachen, sondern eher denken, okay, Creep, so, weißt du?
Versuch's mal.
Nee, warum kennen wir dich überhaupt so?
Ja.
Ja, mich hat es jetzt nur interessiert, wo für dich da der Unterschied ist, aber was ich besonders gut danach vollziehen kann, ist dieses, man hat es in Teil 3 sehr, sehr abgemildert erlebt und dann fühlt sich jetzt wie ein Rückschritt an irgendwie, ne? Man merkt, es tut dem Film nicht gut.
Ja. Und dazu kommt halt auch noch bei mir auch, wenn alles andere drumherum aber noch halbwegs passt, kann ich damit doch besser leben.
Mhm.
Ja.
Aber der vierte ist ja dazu auch noch drumherum nicht mehr die gleiche Qualität und dann fällt es noch mehr auf.
Das stimmt.
Das war für mich auch nochmal so. Dann kann ich halt, also dann habe ich gar nichts mehr, wo ich mich festhalten kann und sagen kann, okay, dann lass den Anal-Jog sein. Dafür kriege ich aber gleich wieder geilen Splatter und irgendwie geile Atmo. Wenn das aber auch nicht mehr passiert so richtig, dann fängt es langsam an, schwierig zu werden. Das ist bei mir auch so das Ding.
Es gibt tatsächlich wenige Ablenkungen von dem, was schlecht läuft. Das stimmt auf jeden Fall. Wie fandet ihr denn diese Truppe da, diese Dreiergruppe? Ich empfand das ein bisschen als verschenktes Potenzial. Ich hätte, glaube ich, also die Idee prinzipiell, dass die eine Doku oder einen Film oder was auch immer drehen wollen über Victor Crowley, finde ich eigentlich schon mal ganz cool. Ich hätte dann aber den kompletten Aufhänger und die Story ganz anders gestaltet, glaube ich, um die drei Leute. Hätte das mit Andrew rausgelassen, hätte die irgendwie den Fokus auf die drei gelegt, weil die ja dann auch keine besonders große Rolle spielen, muss man ja halt auch mal fairerweise sagen. Ich glaube, das hätte mir besser gefallen. Also wenn man mit denen irgendwie was gemacht hätte. Von mir aus hätten wir die begleitet, wie sie halt dort irgendwie, da hätten wir ein Found-Footage-Hatchet gehabt, was auch immer. Aber irgendwas mit den dreien hätte mir, glaube ich, mehr gefallen als das, was jetzt dabei drumherum rausgekommen ist.
Ja,
irgendwie.
Ich habe am Anfang halt auch so voll gedacht, wahrscheinlich läuft es ja darauf hinaus, dass die, um diesen Film zu drehen, halt in diesen Sumpf fahren. Und der Andrew weiß halt davon und dass er dann irgendwie mit seinem Gewissen ringt und dann doch wieder zurückfährt, weil er nicht will, dass die auch alle sterben oder so. Das habe ich so am Anfang gedacht und ich glaube, wenn der Fokus mehr auf dieser jugendlichen Gruppe gewesen wäre, hätte ich das auch sehr begrüßt.
Jugendliche?
Ja, es sind doch Jugendliche, oder?
Naja, die sind 30 oder so.
Ja, Aber sie sollen doch, Studenten sein.
Ich glaube schon so College, ja.
Ja, so Studenten, okay. Ja, ich glaube, das wäre auf jeden Fall cooler gewesen, weil ich finde, insgesamt ist diese Gruppe dann doch mit dieser Managerin, der Talkshow-Moderatorin und diesen ganzen anderen Leuten, die da noch in dem Flugzeug sind, es ist eine sehr, ja, unhomogene Gruppe irgendwie. Und das hätte dem Film, glaube ich, schon ganz gut getan, wenn es so eine kleinere Basisgruppe gegeben hätte.
Ja, und vor allem ist es auch irritierend. Also es ist ja dann so, dass Kathleen, also die Managerin von Andrew, ihm vorschlägt, dass sie eine Show dort in den Sümpfen drehen können. Das ist wieder so, diese paar wenigen Gags, die da funktionieren, die finde ich dann richtig gut. Also ich meine, ja, sie bieten $600,000 an. Und dann startet aber so diese Musik und er geht weiter. Und dann meint sie, ja, das war das, was sie ursprünglich angeboten haben. Dann ist es $1 Million. Da haben sie gut mit der Musik und so gespielt. Das fand ich dann wiederum ganz witzig. Und dann fliegen sie halt in dem kleinsten Passagierflugzeug, das die Welt je gesehen hat, in Richtung Sumpf und stürzen dort ab. Aber was ich nicht verstanden habe, das fand ich auch blöde, dass sie das so doppelt gemoppelt haben, weil wir haben ja diese Dreiergruppe, Rose, Chloe und Alex, die den Film dort drehen wollen und gleichzeitig soll Andrew eine TV-Show mit seiner Ex-Frau dort drehen. Und auch da hätte es mir gereicht, auch wenn das für die Handlung irrelevant ist, aber es hätte für mich mehr Sinn ergeben, wenn sie eines von beiden genommen hätten. Also entweder den Film der Dreiergruppe, da hätte Andrew ja auch als Ratgeber oder sowas dabei sein können, oder nur die TV-Show, aber nicht beides. Das wirkte irgendwie so ein bisschen, habe ich nicht so ganz den Sinn dahinter verstanden. Auf jeden Fall, ja, das kleinste Flugzeug der Welt stürzt in den Sümpfen ab, wo eben dann schon das andere Filmteam ist, um Rose, Chloe und Alex. Und das Flugzeug, Theresa, das hat mich schon aufgeregt. Die ganze Zeit. Ich hasse dieses Flugzeug, weil man halt sofort sieht, dass das irgendwie halt so eine Pappmaché-Kulisse ist, was ja alles okay ist. Ne? Wir kennen ja das Budget, aber das so, also gibt es Passagierflugzeuge in dieser Größe, die so groß sind wie hier mein Schreibtisch?
Also, da fragst du wahrscheinlich die einzige Person in dieser Runde, die noch nie in ihrem ganzen Leben geflogen ist.
Ah, okay.
Oh, krass. Deswegen, mit Flugzeugen kenne ich mich wirklich gar nicht aus. Aber ja, man bemerkt auch da, das ist jetzt nicht die realistischste Kulisse, wo man denkt, ja, das ist ein Flugzeug, da glaube ich, dass das so existiert irgendwie. Es ist natürlich wieder sehr zusammengestaucht irgendwie und fand das aber tatsächlich weniger schlimm als eben zum Beispiel, wie unser Sumpf am Anfang aussah. Also das fand ich irgendwie schon trotzdem okay, da habe ich irgendwie andere Probleme mit dem Film, würde ich mal sagen.
Kein Bodyshaming an dieser Stelle, aber das Flugzeug ist gerade mal etwas größer als der Penis, den zumindest Laura und ich sehen mussten zu Beginn des Films. Aber Adam Green ist ein Co-Pilot hier, den sieht man ganz kurz, als das Pilotengespann da einmal durchs Flugzeug läuft. Und da, auch da, André, das sind Gags bei, die so unendlich in die Länge gezogen werden. Das, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ja wahrscheinlich schon, du hast den Film, glaube ich, heute geguckt. Diese Ansagen von den Piloten, die dann immer wieder aufhören und dann wieder neu anfangen. Mhm. Ey, wie lang kann man einen schlechten Gag bitte ziehen? Ja. Wie lang?
Den fand ich auch fürchterlich, ja. 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 Bleib nicht mehr zu sagen, einfach nur schlecht.
Ja, also ich versuche jetzt auch den Podcast in die Länge zu ziehen. Einfach nur schlecht. Indem ich dich einfach reden lasse.
Also es ist halt auch schon wieder so ein, ich meine, Laura hat es ja vorhin auch gesagt, so, es gibt schon noch genug Leute, die es lustig finden. Humor ist immer absolut subjektiv natürlich. Jeder hat eine andere Auffassung von Humor. Und ich glaube, bei 20 Bier irgendwie kann man das alles irgendwie witzig finden. Aber so, wenn du das einfach nur ganz normal auf der Couch, ohne Gruppe an Leuten, nicht im Kino, mit Leuten, die irgendwie Bock auf das Ganze haben, einfach nur guckst, das ist halt einfach nicht witzig.
Ja.
Keiner Sekunde.
Und Es entsteht dann quasi, das fand ich noch ganz witzig, auch da, wie gesagt, ne, Laura, da muss ich auch mich selbst ein bisschen korrigieren, also es ist schon, der Humor ist echt schlecht, aber es gibt wirklich diese vereinzelten kleinen Sachen, die mir auch hier noch ganz gut gefallen haben. Ich fand zum Beispiel wirklich witzig, dass sie dort in diesem Sumpf einen Victor Crowley Shop haben, das fand ich auch wieder irgendwie witzig. Okay, du nicht. Okay, das war jetzt nicht die erwartete Reaktion. Nee,
das ist halt dann eher wieder so dieser Meta-Horror, so ja. Wie das mit dem T-Shirt. Das kann ich anerkennen auf jeden Fall. Ne? Das ist halt so, das ist was anderes als dieser ganz offensichtlich derbe, übertriebene Humor. Ja.
Auch als die Filmcrew dann erfährt, so von Dylan, der dieser Crocodile Dundee Indiana Jones Verschnitt dort im Wald ist, als er dann meint so, ach, hat euch das niemand gesagt, dass hier parallel noch weitere Victor Crowley Filme gedreht werden, die schon in Produktion sind, so, und die so, okay, als ob sie die einzigen wären, die auf die Idee kamen. Aber ja, in der Summe, André, ist das alles richtig, richtig langweilig. Auch weil das Setting, welches jetzt dort etabliert wird, dieses Flugzeug, was dort halt abgestürzt ist und sich daraus langsam aber sicher ein Kammerspiel entwickelt. Also ich muss sagen, ich fand das unfassbar langweilig. Also wirklich sterbenslangweilig.
Also bis zum Absturz ist es auf jeden Fall hyperlangweilig, absolut. Der Absturz selbst ist zumindest nicht ganz so dumm wie der Flugzeugabsturz in unserer letzten Folge Heiter bis Schuppig, wird Theresa mir zustimmen. Also man kann ja noch dümmer abstürzen.
Ja.
Oder der Grund für einen Absturz kann noch dümmer sein, aber bis zum Absturz selbst ist der Film wirklich echt boring, bis auf eben so ein, zwei Meter Sachen und ein paar schlechte Pimmelgags. Und dann kommen wir halt, und das ist halt auch wieder das Ding, wer auf diese Schnapsidee gekommen ist, und dann kann ich auch wieder nur mit der Budgetkarte winken, aus einem Hatchet-Teil, ein, wie du sagst, so ein Kammerspiel, beziehungsweise ein, ja, fast schon ein Siege, ein Belagerungsszenario zu machen, da fällt dir eigentlich nicht mehr viel zu ein.
Nee, das war eine richtig blöde Entscheidung. Ich verstehe wiederum, das mag vielleicht sich irgendwie gut gelesen haben, als sie dort die Produktion aufgestellt haben, weil es ist ja schon mal ein anderes Setting und auch eins, was du gar nicht erwartest vielleicht, so, ne, Flugzeug, Sumpf, ja, das passt irgendwie nicht zusammen und so weiter. Aber dadurch, dass das Flugzeug halt auch so verdammt klein ist, hast du da auch kaum Möglichkeiten. Ne? Es ist wirklich, irgendwie funktioniert das nicht, also so gar nicht. Und du hast gesagt, bis dahin war es langweilig. Ich fand auch das, was dort passiert, wirklich, wenn wir jetzt nur die Kills ausklammern, ist alles, was dort passiert, die Dialoge, die dort führen, völlig bodenlos, völliger Nonsens. Und auch der Humor, der dann auch immer noch so ein bisschen, ja, edgier wird, infantiler wird im Verlaufe des Films. Da sind ja dann auch wieder ein paar Witze bei, so gegen Transpersons und sowas, gegen Transgender und gegen Homosexuelle wird da auch noch wieder ein paar Witze gemacht. Das ist alles so, wo ich denke so, ja, irgendwie funktioniert das nicht mehr, Mr. Green, was vielleicht mal so halbwegs funktioniert hat. Dass irgendwie, du merkst richtig, dass dieser Film, Laura, stehen geblieben ist, 2006, so gefühlt.
Ja, ich habe mich auch gerade dabei erwischt, wie ich so dachte, okay, so Witze gegen so Randgruppen, wann war das denn? Und dann dachte ich so, ja, 2006 ging sowas noch irgendwie. Aber der Film ist ja gar nicht von 2006. Ja. Der ist ja von, Moment, der ist 17, ja 10 Jahre später, ja. Also, ja. Aber ich glaube auch da, ne, das ist halt der Versuch von Adam Green, diesen USP von dem Original Hatchet zurückzuholen. Und das klappt jetzt halt nicht mehr, weil es auch nicht mehr in die Zeit passt.
Auch die Figuren, Theresa, muss ich sagen, haben mich gar nicht gecatcht. Also wie gesagt, Andrew, gehe ich mit, ist jetzt vielleicht als Haupt- oder Perry Chen als Hauptdarsteller, vielleicht, ich finde ihn überfordert, ist falsch, aber das ist halt kein, ne, das ist halt kein Hauptdarsteller. So, ich glaube, wenn ich das jetzt so ausdrücke, wisst ihr, was ich meine. Das ist halt niemand, wo du sagst, ah, das ist unser Hauptdarsteller, sondern das ist ein Nebendarsteller. So. Aber die Figur Andrew, dass man die jetzt hier so in den Vordergrund zieht, ist für mich okay gewesen. Aber der Rest der Leute war wirklich für mich von allen Hatchet-Teilen, und da ist die Konkurrenz ja eigentlich schon gewaltig, wirklich am austauschbarsten überhaupt. Also ich habe mir da keinen Namen gemerkt, kein Gesicht gemerkt, außer vielleicht das von Laura Ortiz, weil ich es halt kenne. Aber die anderen Leute, das war alles so, da hatte keiner Charisma, da war auch keiner, also nicht mal so schlecht, dass man sagen kann, der war nervig gut oder irgendwie sowas. Also ich fand, das war so, ist für mich mit Abstand der schlechteste Cast und auch die schlechteste Figurenkonstellation von allen Filmen. Wie siehst du das?
Würde ich tatsächlich nicht mitgehen.
Kannst du da differenzieren?
Ja, tatsächlich. Also ich finde vor allem eben seine Freundin, seine Ex-Frau, meine ich, kann man auseinanderhalten von der, von seiner Managerin. Man kann die beiden Girls vom Filmteam, sag ich mal, auseinanderhalten. Ich finde den Typen dazu okay. Unseren Wannabe-Ranger finde ich auch in Ordnung. Und das sind schon mal mehr Leute, die ich auseinanderhalten kann, als ich die in Teil 3 auseinanderhalten
konnte. Ja, aber fandst du sie interessant? Also, dass ich sie optisch auseinanderhalten kann?
Nee, aber das war ja auch nicht die Frage, die du gestellt hast. Du meintest ja,
doch.
Naja, ist, du meintest doch austauschbar und langweilig, also und auch einfach.
Ja, aber da meine ich ja, die Charakterisierung.
Alle in Teil 3, so. Okay. Naja, aber alle in Teil 3, finde ich, sind austauschbarer, weil sie noch weniger Charakterisierung bekommen. Und das war ja auch mein Problem mit Teil 3, dass ich mich da nicht mal über die Leute aufregen konnte, so wie es hier ist, was mich irgendwie bei der Stange gehalten hat tatsächlich. Weil ich zumindest immer mal dachte, was zur Hölle geht da vor sich? Eigentlich möchte ich es nicht wissen, aber irgendwie kann ich auch nicht wegsehen und irgendwie interessiert es mich ja doch auch. Und Teil 3 ist wirklich so an mir vorbeigeplätschert, weil mir die Leute echt egal waren. Die fand ich hier nicht sympathisch, also tatsächlich unsere Regisseurin und ihr Freund, die fand ich ganz in Ordnung, beide tatsächlich. Gegen die kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber alle anderen fand ich schon auch unsympathisch. Aber ich kann die auseinanderhalten und ich finde, da gibt es zumindest mehr Reibung als in Teil 3 zum Beispiel.
War es für dich als Erstguckerin eine Überraschung, dass die Regisseurin nicht die Hauptfigur des Films ist oder keine, sag mal, größere Überlebenschance hatte?
Ja, weil ich es auch nicht so ganz verstehe, weil ich halt auch glaube, dass sie sich einen Gefallen getan hätten, da eher den Fokus drauf zu legen, eben weil sie es meiner Meinung nach geschafft haben, da zumindest zwei halbwegs sympathische Leute zusammenzusuchen. Ich finde ihre beste Freundin ein bisschen anstrengend, aber irgendwie auch okay. Und das ist einfach generell ein komischer Move, so als hätten sie da die Idee gehabt, aber überhaupt nicht zu Ende gedacht, was sie mit denen eigentlich so richtig anfangen wollen. Und das fand ich, war auch einfach verschenktes Potenzial, wo ich auch nicht nachvollziehen kann, warum hat die denn keine größere Rolle gespielt? Warum war das kein potenzielles Final Girl, was man nebenbei noch etabliert hat? Das ist schon was, was ich nicht verstehe.
Laura, wie würdest du unsere Leute hier einschätzen?
Also, ich finde das, was du eben über Andrew gesagt hast, so dieses, er ist kein Hauptdarsteller, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Also, ich finde, er könnte ein Hauptdarsteller sein. Also, zumindest könnte er das, glaube ich, so gut machen, wie Daniel Harris das gemacht hat. Aber das Drehbuch ist halt nicht darauf ausgelegt, dass er hier wirklich der Hauptdarsteller ist. Ich finde, es war eine vergeudete Chance, dass man die Studenten oder wie ich sie nenne, die Jugendlichen,
die Kinder,
dass man die nicht mehr in den Fokus gerückt hat. Und ansonsten, wenn ich mir hier so im Skript die Fotos von den Figuren angucke, ne, für mich sind da halt dann so ein paar dabei, wo ich auf Anhieb weiß, ah ja, das ist die Talkshow-Moderatorin, das ist die Managerin von ihm, das ist der Ranger und dann hört's auf. Also die Studenten und so diese beiden sehr nervigen, sehr blöden Frauenfiguren und das verschenkte Potenzial halt von den Studenten. Also ich glaube, man hätte da Figuren locker weglassen können, beziehungsweise die dann irgendwie einfach nur anders in den Sumpf kriegen müssen als Schlachtvieh von mir aus, weil sonst wird es ja noch weniger Kills geben. Aber dass die dann in diesem Flugzeug so auf engem Raum so lange irgendwie da zusammen sind und so viel Dialog stattfindet, was denen so eine Pseudo-Bedeutung dann irgendwie gibt, das fand ich, also ich finde, bin insgesamt auch nicht happy mit den Figuren.
André, kannst du mit irgendwem was anfangen? Würdest du eher bei Theresa sein, die sagt hier, das hat dir eigentlich ganz ordentlich gefallen oder gibst du mir
das
recht?
Das habe ich nicht gesagt.
Na, am ehesten oder besser als bei Teil 3. Oder
ich habe gesagt, sie unterscheiden sich besser. Dass sie sympathischer sind, habe ich nicht gesagt. Das ist mir wichtig.
Das ist mir wichtig. Findest du diese Gruppe differenzierbarer als in den Vorgängern oder fandst du sie genauso unbrauchbar wie ich?
Sie sind vielleicht keine Gruppe, einfach nur Marines in allen gleichen Overalls und Waffen im Anschlag. Aber sie sind trotzdem komplett irrelevant, meiner Meinung nach. Ich habe mir auch einfach überhaupt niemanden richtig merken können. Wie ihr schon gesagt habt, so gerade so eben die Agentin, so der Ranger, natürlich Andrew, that's it. So, die sind alle so unfassbar belanglos. Ich meine, die eine, wer ist es? Ich habe den Namen vergessen. Die einfach quasi den halben Flugzeugabsturz, dann quasi die zweite Hälfte des Films fast immer unter Wasser hängt,
weil die eingeklemmt, ne?
Ist. Ja. Ja. Die haben alle, also wie gesagt, blöde Figuren hat man in der ganzen Reihe, gar keine Frage. Aber man hat da immer jemanden, auf den man sich extrem eingeschossen hat, weil das sehr, sehr, sehr negativ war oder also genervt hat sehr oder drüber war oder dumme Witze gemacht hat oder halt irgendwie eben positiv rausgestochen ist durchs Verhalten, weil es irgendwie cool war oder schlagkräftig. Und hier ist einfach alles wischiwaschi. Also ich bin da auch eher dann bei Laura, bei dir. Keinerlei Profil, die Gruppe.
Ja.
Haben wir schon gewählt? Nein.
Nee, können wir aber gerne machen. Ja. André, was sind denn, wer war denn noch am ehesten dein Survivor of the Week und wer so gar nicht der Douchebag of the Week?
Ja, für mich bleibt da nur Andrew als Survivor. Der ist einfach auch hier noch, genau wie im Vorgänger, die sympathischste Figur, die man natürlich auch Erinnerung hat, weil er natürlich jetzt durchs Franchise durchgeschliffen wurde wie kein anderer. Aber ja, auch als Figur einfach. Der funktioniert zumindest noch in dieser Rolle und hat noch die ja, einfach beste Screentime irgendwo im Film. Und Douchebag ist für mich ganz klar eben Caitlin. Die ist so unausstehlich. Also ja. Das ist schon nicht mehr feierlich. Die ging mir so auf den Zünder. Ich dachte mir die ganze Zeit, du killst sie bitte weg. Die war einfach nur, jeder Dialog mit der ist einfach unfassbar dumm. Ja.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ist auch meine Wahl bei beiden. Es ist auch so ein bisschen das Overacting von Phyllisa Rose. Wie gesagt, ich finde, sie ist halt auch einfach keine gute Schauspielerin und es kommt so ein bisschen dann auch noch in ihre Figur rein. Und ja, ich, wie gesagt, die einzige für mich ausstehbare Person, die auch ein bisschen erinnerungswürdig ist, ist halt Andrew. Auch weil wir natürlich die Figur schon kennen, weil wir Perry Chen schon seit jetzt der Nummer 4 Film kennen. Aber ja, so richtig, Laura.
Ja, ich glaube, wir sind uns da relativ einig. Ich habe auch Andrew als Survivor of the Week gewählt, einfach weil er menschlich noch derjenige ist, um den ich mich am meisten irgendwie, der mich wenigstens ein bisschen interessiert, sagen wir so. Und ich habe dann irgendwie gedacht, ja gut, irgendwie ist er jetzt auch käuflich, ne, und ist halt, obwohl er weiß, was ihn erwartet, mit der Aussicht auf 1 Million zurück in den Sumpf gegangen. Aber auf der anderen Seite hat er ja auch irgendwie echt nichts mehr zu verlieren, ne? Deswegen fand ich das dann, konnte ich ihm das irgendwie auch nicht so vorwerfen. Und habe als nervigste auch Kathleen gewählt. Ich muss sagen, also ich habe mich eigentlich gefreut, Phyllisa Rose zu sehen. Ich meine, ich kenne die jetzt nicht persönlich oder so, aber ich finde, so von dem, was ich bei der so auf Social Media sehe und so, ich glaube, dass das eine super sympathische Person irgendwie ist und dass die ja auch mit so Herzblut richtig dabei ist im Horrorgenre und so. Sehe aber durchaus auch den Punkt von dir, dass sie zumindest in diesem Film wirklich nicht gut schauspielert und dass ihre Rolle halt einfach nur des Todes nervig ist. Ja, und deswegen blieb mir da leider auch keine andere Wahl, als sie zu wählen. Finde ich aber übrigens auch ganz interessant, weil ich finde, dass sie in dieser ganz jungen Rolle in Sleepaway Camp, dass sie da durchaus gut gespielt hat.
Ja, finde ich auch. Tatsächlich war dann auch irgendwann, ich habe sie dann auch wirklich jahrelang nicht gesehen und habe dann, irgendwo tauchte sie, hat sie nicht sogar, André, hat sie nicht in irgendeinem der Filme mitgespielt, die Mario geschrieben hat? Oder bin ich jetzt völlig falsch? Da muss ich mal
kurz. Hat sie?
Warte mal. Ich habe sie auf jeden Fall auch wirklich ewig nicht gesehen und dann ist sie in irgendeinem Film aufgetaucht.
Ich überbrücke da schon mal und sage.
Ja, Rootwood, genau. Stimmt. Nee, warte kurz. Genau, in Rootwood. Ja. Da hat sie mitgespielt und da dachte ich.
Ach, die war in Rootwood. Ja, stimmt, die war in Rootwood.
Und dann dachte ich so, oh je. Das ist ja richtig schlecht geworden, was die da spielt. Und seitdem habe ich sie dann öfter noch gesehen in billigen Trash-Filmen. Und sorry, sie ist keine gute Schauspielerin für mich. Wie gesagt, sie ist ein riesiger Horror-Fan. Die macht das auch super gerne. Das weiß ich. Aber als Schauspielerin taugt sie für mich leider gar nicht.
Sie war ja sogar in Nikos The Impaler von Andreas Schnaas.
Ja, genau. Da hat sie auch mitgespielt, ja.
Eieieiei.
Theresa, du wolltest was sagen?
Ja, ich wollte sagen, dass ich mich so komplett anschließe. Ich habe auch Andrew als Sympath und Kathleen als Unsympathische. Und ihr habt es eigentlich schon ausgeführt. Genau.
Die stechen aber auch wirklich beide in beide Richtungen komplett raus. Wirklich einfach. Ja. In diesem Ensemble einmal wirklich so die Galionsfigur und einmal wirklich die absichtlich komplett nervig geschriebene. Ja.
Aber auch weil für mich, also zumindest aus meiner Sicht, die anderen halt alle komplett egal sind. Also die eine geht mir halt total auf den Sack. Ja. Den einen finde ich, weil Andrew auch wirklich so, finde ich, der ist auch dann, ja, so, man kann ihn irgendwie mit ihm mitfiebern, so. Aber mit allen anderen Figuren hätte ich das nicht gekonnt. Und die sind auch nicht blöd genug, dass sie nervig sind. Also es war irgendwie, ja, ein bisschen nicht so gut austangiert. Ja, kommen wir zu den Kills, die, ich hatte es schon angedeutet, muss ich sagen, auch eher mittelmäßig waren, fand ich, was vor allem eben an der Tricktechnik lag, die den vorherigen Teilen doch schon ein bisschen hinterher hinkte. Und auch die Originalität der Kills, da war jetzt kaum was dabei, außer mein Kill of the Week, wo ich gesagt hätte, oh krass, das ist ja richtig cool gemacht. So, das war alles so, ja, wir haben es jetzt schon 10-mal gesehen, wie er Köpfe abschlägt oder wie er Gliedmaßen abschlägt. War jetzt nicht so aufregend. Und einige waren sogar richtig schlecht. Wie gesagt, als dieser Impro-Comedian dort sein skalpiert wird und sein Gehirn rausfliegt, das sah halt wirklich richtig mies aus. Das sah auch aus, seine Haare, die Haare der Puppe dort, das sah halt aus, als hätten sie irgendwie so ein Predator-Prop-Schädel oder sowas genommen, weil das auf einmal aussah, als hätte der Dreads oder so. Es war irgendwie, sah alles sehr billig aus, muss ich sagen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Komme ich auch direkt zu meinem Kill der Woche. Das ist eben der Kill an Phyllisa Rose, weil der halt nochmal das Spektakel der vorherigen Teile so ein bisschen rausgeholt hat. Er hackt ihr erst den Arm ab und dann rammt er ihr diesen Arm mit Handy in der Hand, wohlgemerkt, durch die Vagina, durch den Körper hindurch, sodass der Arm unrealistischerweise oben aus dem Mund wieder rauskommt, mit dem Handy immer noch in der Hand. Das war wirklich witzig und das sah auch irgendwie spektakulär aus. Aber die Konkurrenz ist da auch eher mangelhaft für mich gewesen. Wie würdet ihr generell die Kills einschätzen? Und was waren eure Favoriten? André zuerst.
Ja, da gehe ich auch mit dem mit. Wie du schon sagst, es ist mit Abstand das spektakulärste. Und alle anderen sind wirklich halt entweder sehr kurz oder echt nicht gut getrickst. Also ich finde, wie gesagt, den Opening-Kill an der, wie du es schon gesagt hast, an der Kurzverlobten, der ist auch irgendwie natürlich sauhart, weil er sehr lang dauert und ausufernd ist und ihr da irgendwie alles abhackt. Aber es hat gar keinen richtigen Impact. Es hat nicht diesen typischen Headshot-Impact, wo du dir denkst, Alter, zwar auch so auf Spaß, Alter, aber es sieht krass aus. So. Hier sah es einfach wirklich leider kostengünstig aus. Es hat gleich die Wirkung verwässert. Genauso wie der, mit dem Hammer malträtiert. Es hat einfach nicht diesen krassen Impact wie in den vorigen. Deswegen bin ich auch bei dem Handykill an Kathleen. Was halt auch die nervigste Figur war, ne, war gleich doppelt so befriedigend, dass sie darauf gegangen ist, aber der Kill ist auch einfach der herausragende.
Therese.
Wortwörtlich.
Ja, ich bin da komplett bei euch. Ist zumindest der am ehesten im Kopf bleibt und Kathleen auch einfach schön, dass sie tot ist, weil unaushaltbar und ja, das andere habt ihr auch schon gesagt, die Qualität hat halt auch einfach nachgelassen. Also war damit jetzt auch viel weniger zufrieden als in den anderen Teilen.
Bist du bei uns, Laura?
Ja, auf jeden Fall. Also zumindest was so die grundsätzliche Beurteilung von den Kills angeht, das hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt. Ich habe halt das Gefühl, sie haben versucht, irgendwie das Beste draus zu machen, ne, aus dem Budget, was sie hatten. Aber ich glaube, sie hätten sich mit ein paar mehr Kills, die dann aber vielleicht nicht so hochtrabend gewesen wären und ein bisschen klassischer, vielleicht einen größeren Gefallen getan. Deswegen habe ich mir auch einen ausgesucht, der für mich eher so Hatchet-typisch ist, nämlich der, wo dieses Gesicht mit dem Hammer so richtig zermatscht wird und dann noch der Kopf ab. Ich weiß beim besten Willen nicht, wer das war.
Ich vermute, war das nicht der
Student?
Der, ja.
Okay, ja. Den fand ich gut, der hat mir gefallen, aber insgesamt, ja, ist das nicht mehr. Es ist nicht mehr das Niveau, was wir hatten.
Ja, boah, ich merke richtig, dass dieser Film mich auch belastet ein bisschen, muss ich gestehen. ja, wir haben dann so ein bisschen, es passieren ja dann gegen Ende ein paar Kills draußen, es sind noch ein paar Leute drin, dann entwickelt sich immer mehr die von André vorhin schon angesprochene Siege-Situation, die Belagerungssituation, Crowley schnappt sich ein nach dem anderen und Dylan, also der Adventure-Typ dort, der ist damit beschäftigt, irgendwie den, okay, jetzt kommt eine super dumme Frage. Jetzt kommt wirklich, bitte verzeiht mir, das ist die dümmste Frage der Welt. Auch schon mal, ich entschuldige mich auch schon mal bei allen Zuhörenden draußen.
Okay, bist du sicher,
das dass Ding, du stellen willst? Ja, weil ich wirklich, die Frage stelle ich mir seit Jahren und ich vergesse immer zu googeln. Ich hätte auch jetzt googeln können. Und es ist wirklich eine Was-ist-was-Buchfrage sozusagen. Das, was Dylan dort repariert, das, was in der Turbine sich dreht, würdet ihr das, also wenn ich jetzt sage, er repariert den Motor, er repariert den Propeller oder er repariert den Rotor. Wie nennt ihr das, was das ist? Also ist also, das ist wie beim Boot. Wenn da zum Beispiel das, womit hinten bei so einem Motorboot, mhm. das, was die da hinten, wo die immer hier dran ziehen und das geht an, ist es Motor? Ist es ein
beim Boot ist es der Motor und das, was da unten noch dran ist, das nennt man aber doch Schiffsschraube, oder? Aber ganz ehrlich, ich finde, ich habe mir vielleicht zu viel Gedanken über den Penis gemacht, aber du hast dir zu viele Gedanken über das Flugzeug gemacht, weil das ist doch im Endeffekt total egal.
Nee, so kommt ihr nicht raus. Ihr müsst mir jetzt schon helfen bei meiner Frage.
Ja, ich weiß es nicht. Ich finde es aber auch nicht so wichtig.
Aber das heißt schon mal, die Frage ist gar nicht so dumm als Nicht-Mechanik-Kenner.
Also das ganze Ding, wo Crawley am
Ende. Ja, nennt sich Flugzeug, das weiß
ja
ich auch.
Das ist ja die Turbine, ja. Die Nase, das ist die Turbine.
Ja, das hat er ja gesagt.
Und das in der Mitte quasi, das Teil, das sich um die eigene Achse dreht, das ist ein Rotor.
Ja.
Das ist quasi der Bestandteil, an dem die einzelnen
Blätter hängen,
genau. Das Ding, das ich drehen kann, das ist der Rotor. Also, und was meinst du jetzt genau?
Wenn er jetzt sagt, ich repariere mal.
Aber der Rotor ist nicht dasselbe wie der Motor.
Nee, scheinbar nicht.
Ein Motor, glaube ich.
Vermutlich ist der richtige Begriff Turbinenstrahltriebwerk.
Genau das sagt er. Eventuell,
wenn ich das jetzt hier richtig ausgesucht habe und das richtige verstanden habe.
Aber ja. Ich merke schon, die Frage ist prinzipiell erstmal nicht dumm, so dumm wie ich dachte.
Also ich glaube halt, also ein Motor in dem Sinne.
Das ist nur das Antrieb, so heißt der Antrieb praktisch.
Hoffentlich geht genau Motor unter unseren in dem Sinne
Zuhörenden an Pilot so oder
eine, so. So eine moderne Maschine. Also ist ja kein Motor in der Turbine ist ja kein Motor.
Ich wusste, dass dieses Thema diese Folge auf Länge trimmt. Das ist schon mal gut. Streckt, meine ich. Nicht sehr gut.
Und vermutlich das sind die Triebwerkschaufeln. So nennt man das.
Oh ja. Auf jeden Fall. Versammelt sich für den Showdown der Rest der Überlebenden samt Victor Crowley dort vor dieser Turbine mit dem drehenden, was auch immer, das könnt ihr jetzt für euch zu Hause, Triebwerksschaufeln.
Vermutlich.
Und das finde ich wiederum ist noch eine der wenigen gelungenen Szenen des Films, weil das immer so angedeutet wird, na, fällt Victor da jetzt rein? Oder dann ist ja auch so, dass Laura Ortiz dann so meint, gib mir die Waffe. Was will sie nochmal auf ihn werfen? Was war das nochmal?
Ja, was ist das für eine Waffe?
Sie wirft doch mit irgendeiner Machete? Nee, eine Axt?
Ist es nicht sogar, ja, es eine ist, glaube ich, eine Axt.
Seine Axt,
ja,
ne? Ja. Und sie sagt dann, ich mach das schon, ich bin mutig genug und so. Und dann wirft sie, ist ein bisschen sexistisch, glaube ich, und die Axt landet dann aber 5 Meter entfernt von Crowley verhungert quasi unterwegs. Und so spitzt sich das so ein bisschen humorvoll zu, weil man weiß die ganze Zeit, okay, es könnte durchaus sein, dass alle Überlebenden jetzt in diese Triebwerksschaufeln fallen. Oder Victor, und der dann immer so einen Schritt weiter nach hinten geht, aber dann wieder nach vorne. Und das fand ich eigentlich ganz gut gelöst. Am Ende landet er drin, weil sich Dylan, glaube ich, aufgeopfert hat. Und ja, dann ist der Film zu Ende. Und das Finale, das gebe ich dem Film. Das war jetzt nicht so spektakulär, aber das fand ich irgendwie noch ganz charmant gemacht, weil es so ein bisschen auch mit den Erwartungen der Zuschauer gespielt hat. Aber das eigentlich Aufregende, für Theresa eher weniger, aber vielleicht für uns andere, das eigentlich Aufregende, ich hoffe, wenn ich dich jetzt anspreche, hast du noch die Credits überlebt mit deinen Augen, ist ja, dass in den Mid-Credits dann die Rückkehr von Mary Beth angekündigt wird und wir Daniel Harris sehen, wie sie sagt, auf dich habe ich gewartet. Und dann wird der 5. Teil angeteased, der bis heute leider nicht erschienen oder gedreht wurde. Aber das fand ich noch ganz gut.
Ja, also erstmal das Finale ist fürchterlich an der Turbine.
Oh, okay.
Ich finde, das ist auch wieder so schlechtes Timing alles und so zu lang. Weil erst macht ja Andrew, gibt ihm so einen Bodycheck, dann hängt er schon so, also Crowley halt, dann hängt Crowley schon in der Turbine, aber er kann sich halt auch festhalten und wird nicht reingezogen so richtig. Und dieses Opfern ist halt maximal unnötig, weil es hätte auch, ich sag mal, also ein Dropkick gereicht. Ja, also du hättest dich nicht mit reinwerfen müssen unbedingt. Es hätte, wenn zwei Leute irgendwie eben da nochmal gegen den Bauch getreten hätten, wäre er wahrscheinlich auch reingeflogen. Das fand ich irgendwie wieder so ein bisschen unnötig, aber das, was mich prinzipiell, also von mir aus, ist mir auch scheißegal, wenn der noch reingesaugt wird, die Figur ist mir eh Wumpe, aber was mich am meisten gestört hat, ist wieder die Inszenierung. Dann hängt er Crowley da in der Turbine, Andrew hängt so am Boden, guckt ganz erschrocken, alle gucken sich so an gegenseitig, oh mein Gott, er hängt fest, was sollen wir nur machen? Und das dauert alles zu lang, das sind so unnötige Sekunden, die das alles wieder so zu lang stehen lassen, also es ist auch inszenatorisch wieder einfach nicht on point. Von daher, ich fand das Finale da in dem Sinne auch, A, es wirkt natürlich trotzdem einfach auch kleinteilig, und B, halt wie gesagt, finde ich es halt total verschleppt vom Timing. Und die Mid-Credit-Scene mit Mary Beth, ja, okay, ne, geschenkt. Ich meine, klar, sie war halt, also wir wussten nicht, ob sie noch lebt, natürlich aus dem dritten. Eine Überraschung ist es jetzt natürlich auch nicht so richtig, weil natürlich hält er sich die Option offen. Aber klar, dass sie dann noch so einen auf hier mit der Shotgun, ne, du Emma durchladen, ich komme dich jetzt holen, Crowley. Auch mit der nächsten Urne ist natürlich cooles Foreshadowing. Und ich finde es interessant, dass du gerade gesagt hast, der bis heute leider nicht gedreht wurde. Mhm. Da bin ich mir noch uneinig, ob das ein Leider ist.
Ja, gut, leider, weil ich ja prinzipiell erstmal sage, gib mir jeden Horrorfilm. So, na klar, ich kann ja dann immer noch entscheiden, ob ich den gut oder schlecht finde. Aber es ist, jetzt ist es, glaube ich, auch zu spät.
Na, ich meine, Stand jetzt ist, im letzten Interview habe ich nochmal nachgeguckt von 2022. Bei Bloody Disgusting, damals exklusiv, hat Adam Green gesagt, 5 und 6 liegen in der Schublade. Es fehlt nur der richtige Moment und Geld.
Ja, und ich glaube tatsächlich, dass
und sobald er Geld kriegen würde und die Crew quasi, das Ensemble wieder zusammen wäre, würde er es sofort machen.
Und ich glaube, das macht keiner mehr. Also ich glaube, zum einen ist Corona ihm so ein bisschen dazwischen gesprungen, kann ich mir vorstellen, so die 2, 3 Jahre. Und zweitens weiß ich echt nicht, ob das noch jemand finanzieren würde für ihn, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, hatte er nicht
so viel Scheiß finanziert.
Wer war das, also? Der jetzt ein, warte mal, verwechsel ich ihn gerade? Irgendjemand dreht doch jetzt
Eli Roth.
Ja, der macht einen Crowdfunding-Film, aber irgendjemand dreht doch einen Hai-Film. War das nicht sogar Adam Green oder verwechsel ich den jetzt mit einem unserer anderen?
Also es kommt ein neuer Hai-Film vom D+C-Regisseur.
Nee, den meine ich nicht. Irgendjemand dreht doch
einen Hai-Film. Also ein
bekannter Regisseur. Das kann halt auch einfach jeder sein, so gefühlt.
Ja.
Meinst du den mit dem Serienkiller-Hai-Crossover?
Ich müsste einfach wissen, welcher Regisseur, dann sage ich es dir. Es ist ein bekannter Horrorregisseur, der eigentlich auch gute Filme gemacht hat, der jetzt plötzlich aber einen Hai-Horrorfilm macht und der auch länger schon nichts gedreht hat dazwischen. Ich meine, ist ja auch egal, das können wir ja noch herausfinden, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber ich glaube, Adam Greens Regiekarriere ist so ziemlich vorbei, wenn er jetzt nicht gerade der Hai-Typ ist, der den neuen Hai-Film macht. Aber selbst wenn er dort angekommen ist, würde das ja auch nicht unbedingt für ihn sprechen. Und dementsprechend ist, glaube ich, für mich das Timing für eine weitere Fortsetzung nicht gegeben. Ich glaube, da passiert nichts mehr. Und ich glaube, auch Daniel Harris ist da. Gut, die wird wahrscheinlich immer ja sagen. Achso,
ja, genau. Das ist der, den ich meine. Du meinst Sean Byrne, der The Loved Ones und Devil's Candy gemacht hat. Der?
Nee.
Okay, weil der, also
der macht auch einen Hai-Film.
Der dreht Dangerous Animals, das ist der mit Serienkiller Hai-Crossover.
Ja. Nee, den meine ich leider auch nicht. Aber das habe ich auch gelesen, ja, stimmt. Im Endeffekt machen alle Hai-Filme irgendwann in ihrer Karriere. Jedenfalls, ja.
Das ist also, auch richtig und wichtig.
Also ich glaube, das Ding ist vorbei. Also Daniel Harris ist jetzt ja auch schon ein bisschen älter, nicht alt genug, um jetzt so einen Film nicht mehr zu drehen. Aber ich weiß nicht. Also selbst wenn, also wir haben halt diese Mid-Credit-Scene gesehen. Die ist jetzt, sagen wir mal, als wir es gedreht haben, war das 2015, glaube ich. Das ist jetzt auch 10 Jahre her. Und wenn sie uns jetzt eine 10 Jahre ältere Daniel Harris präsentieren würden, die in dem Film dort an dieser Szene anschließt, wo sie sagt, auf dich habe ich gewartet, da wird sie ja nicht nochmal 10 Jahre sich hingesetzt haben, also die Mary Beth, und dann erst losgegangen sein, um Crowley zu jagen. Das haut irgendwie nicht hin. Also im Film findet man natürlich immer eine Möglichkeit. Aber ich glaube, das kommt nicht mehr, um jetzt dieses fast schon unnötige Gespräch von 10 Minuten zu beenden. Ich weiß nicht, können wir gleich nochmal reden, ob das jemand von euch noch braucht oder nicht. Eine Sache, auf die ich eingehen würde, bevor wir langsam zum Ende kommen, ist Theresa, der Look von Victor mal wieder. Ich finde, großer Rückschritt. Ich finde, der sieht irgendwie komisch aus. Ich finde, der sieht nach super viel Latex aus. Und erinnerte mich eher an den Puff Guy hier aus Ghostbusters irgendwie. Das wirkte alles so komisch aufgeplustert. Irgendwie, weiß ich nicht. Also es wirkte komisch. Ich fand, das ist sogar mein least favorite Victor gewesen. Mhm. Also selbst Krepphaar Victor fand ich besser.
Ja, da hat er sich ja auch Mühe gegeben und sich schick gemacht für den Dreh. Also kann man ihm jetzt auch nicht ankreiden. Also ich finde, was da, glaube ich, auch ein Problem ist, dass man ihn extrem oft und lange sieht, habe ich das Gefühl. Also auch alleine am Ende, wenn er dann vor diesem Flugzeugteil, wie auch immer es jetzt exakt heißt, steht und da reingeschubst wird, man sieht ihn da so lange und so geil sieht er dann halt auch nicht aus, dass man ihn so lange sehen muss. Und ich finde auch, alleine, dass er auf dem Cover drauf ist, was da jetzt zum Beispiel bei Letterboxd ist, das nimmt irgendwie direkt was von ihm weg. Weil der profitiert, glaube ich, prinzipiell davon, wenn man ihn nicht so viel auf einmal sieht oder wenn man ihn sich halt einfach nicht zu genau angucken kann. Ich glaube, das gilt prinzipiell für fast alle Creature-Designs. Die profitieren im Grunde genommen alle davon, je mehr man irgendwie im Unklaren ist. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt an seinem Look liegt oder einfach daran, dass wir ihn einfach viel zu viel sehen und viel zu deutlich auch einfach sehen.
Ich,
ja, und wir
warte kurz, warte kurz, warte kurz.
André,
Tigard
und so.
André, warte kurz. Es ist Adam Green. Adam Green dreht den Film Ascent. Und das ist ein Hai-Film, der in Europa spielt. Eine Gruppe von Freunden kommt in Europa an, um dort eine glamouröse Hochzeit zu drehen. Aber sie ahnen nicht, dass sie in haiverseuchtem Wasser unterwegs sind um ihr Überleben kämpfen müssen.
Stimmt, das ist sogar Adam Green. Aber weißt du, wer auch einen Hai-Film dreht noch? Dazu noch?
Meine
da
Mutter.
Dachte ich gerade auch. Tommy Wirkula, Dead Snow und Violent Night.
Ja.
Der macht Shiver. Alle machen Hai-Filme.
Aber ich sag mal so, für unsere Bonusformate nehmen wir jedes Filmmaterial, was kommt.
Ganz recht.
Ich würde sagen, wir können noch mal kurz ein bisschen über die Inszenierung sprechen, abschließend, die für mich auch ein Rückschritt ist. Ich finde, ich weiß nicht, ob es an Adam Green liegt oder ob es an dem neuen Kameramann liegt. Ich finde, der Film hat den digitalsten Look von allen vier Filmen. Ich finde auch das Coloring echt mies, weil die anderen drei Filme, die hatten immer so eine, die waren schön schwarz. Die hatten einen schönen schwarzen Nachtlook sozusagen. Und dieser vierte Film, der ist komplett blau. Und das ging mir auch total auf den Senkel. Mhm. Und ich fand generell den All-Over-Look des Films von den Effekten bis zur Kamera, bis zum generellen, einfach vom Coloring, vom Look her, das war einfach nichts. Das hat mir echt nicht gefallen.
Ja, also das mit dem Color Grading ist mir nicht aufgefallen tatsächlich, aber ansonsten.
Also du siehst es zum Beispiel an den Screenshots, zum Beispiel an den letzten, so sah halt der ganze Film aus, so dieses Blau von den Kills. Und das war irgendwie, ich meine, kann man so machen, hat mir nur nicht gefallen.
Mhm. Aber ansonsten gehe ich da auch voll mit. Also ich fand sowohl was die Effekte angeht, als auch was das Setting angeht, also hast du ja vorhin auch schon gesagt, vom Sumpf sieht man ja wieder herzlich wenig. Da hätte es jetzt auch wirklich wieder nicht gewundert, wenn da die ein oder andere Topfpflanze rumsteht, wie in Teil 1. Also es fühlt sich, glaube ich, auch wirklich, wenn man es kurz nach Teil 3 schaut, dann auch wirklich wie ein großer Rückschritt irgendwie an, weil halt auch ja die ganze Inszenierung, die Kameraeinstellung und so alles wieder wie eine Rückentwicklung wirkt. Es ist nicht mehr so viel Atmosphäre da und ja, dieses Digitale bei den Kills hat mich halt auch gestört.
Ja, für mich der schwächste Film der Reihe, sogar mittlerweile jetzt auch recht eindeutig. Also ich bin dabei nur noch 1,5 Sternen. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich ihn, glaube ich, noch 2,5 gegeben, aber jetzt bin ich bei 1,5, weil, wie gesagt, ich finde den super langweilig, den Film. Man wird für diese Langeweile nicht mit besonders tollen Gore-Szenen oder so entschädigt. Das war immer noch teilweise, wie gesagt, bis auf, glaube ich, die eine Szene auch alles handgemacht, aber es sind keine guten handgemachte Effekte. Man sieht das Budget an allen Ecken und Enden. Der Cast ist für mich schwach. Der Humor ist für mich schwach. Es ist vieles, was mich nervt. Viele Füllszenen, die Dialoge sind nicht so doll. Und wenn am Ende irgendwie die Mid-Credit-Scene für mich noch als Danny Harris-Fan irgendwie das Beste am Film ist, dann sagt das halt viel über den Rest aus. Ich verstehe, glaube ich, was Adam Green damit wollte. Das ist halt ein Fanservice-Film. Aber für mich ist das irgendwie in allen Belangen nach dem guten dritten Teil ein Rückschritt. Deswegen, ja, doch echt eine Enttäuschung, muss ich sagen. Jetzt so, habt ihr jetzt auch das fünfte Mal, glaube ich, gesehen. Aber das, boah, nee, irgendwie nicht. Irgendwie doch nervig. 1,5 Sterne. Wie sieht's bei dir aus, André?
Ja, Letzte Woche habe ich einen Film aufgewertet, diese Woche werte ich ihn runter. Ich war ein bisschen schockiert, echt. Ich wusste noch im Kopf, dass der auf jeden Fall für mich damals schon der Schwächste war. Aber jetzt im Rewatch ist mir auch nochmal aufgefallen, wirklich wie schlecht der Film ist. Und das tut ein bisschen weh eigentlich, auch so eine Reihe jetzt hier abzuschließen irgendwo, die ich trotzdem ja auch mag. Ne? So, ich habe auch auf jeden Fall ein Herz für Hatchet, weil es ist einfach ein cooler Killer, der kreiert wurde. Und die Filme haben ja auch alle ihre Schauwerte irgendwie gehabt. Aber der vierte ist wirklich einfach so, der wirkt halt so richtig so wie nachgetreten und halt alles so nicht eben halbherzig und nicht mit den Möglichkeiten, nicht mit der Energie und nicht mit der Freude auch irgendwo, die ich halt einem Adam Green auf jeden Fall, aber auch eben dem ganzen Cast sonst immer so zugestanden habe. Die hatten einfach alle Spaß und da wurde halt rumgespratzt und das war alles unterhaltsam. Und beim vierten geht halt irgendwie alles ein bisschen abhanden. So. Es wird halt auch versucht, so an das ranzukommen, was sie aufgebaut haben, aber es funktioniert halt nicht mehr. Und das ist halt so richtig fast ein bisschen wieder so traurig zu sehen. So. Die Effekte sind nicht mehr so geil. Das ganze Szenario ist halt viel, viel kleiner runtergedampft auf dieses Siege-Szenario, was überhaupt nicht der dem Ganzen zu gesteht irgendwie, weil Crowley halt, wie gesagt, wie so ein Tiger vorm Käfig da so auf und ab marschiert und irgendwie so auf seine Opfer wartet. Das ist irgendwie, nee, das ist es nicht. Das ist halt nicht Hatchet. Und es ist ja okay, dass das Neues versucht wurde, das hat nicht funktioniert. Und man merkt aber an allen Ecken und Enden halt vor allem, dass es eben an der Kohle gemangelt hat, an den Möglichkeiten auch. Und letztendlich dann hast du auch noch so ein Figurenensemble, was halt komplett egal ist, wo keiner irgendwie groß im Kopf bleibt. Und ja, dann bleibt am Ende halt echt nicht mehr viel über. Plus wieder eben dieses, wir haben es schon gesagt, dieses krass reingedrückte, diese Edgelord-Comedy noch da drin irgendwie, diese schwierige. Wie gesagt, ne, gibt bestimmt Leute, die sind der Held. Ich finde es super, super nervig. Und dann bleibt am Ende echt nicht mehr viel über. Von daher, ich hatte dem Film immer 2 Sterne gegeben. Ich gehe echt auch runter auf 1,5. Es ist leider echt wirklich kein guter Film.
Theresa.
Ja, ich finde, es ist kein guter Film. Ich finde aber auch, es ist insgesamt keine gute Reihe. Ich mochte Teil 2 ja ganz gerne. Aber ansonsten würde ich mich jetzt nicht als Fan der Reihe bezeichnen. Und entsprechend war ich da jetzt auch nicht zu enttäuscht drüber. Und muss tatsächlich sagen, der nimmt sich für mich vom ersten nicht viel, außer in der Filmqualität, also wie er gefilmt ist und wie die Kills sind. Aber inhaltlich, finde ich, nimmt sich das für mich überhaupt nichts. Ich finde den ersten inhaltlich genauso bescheuert wie den hier. Also hat schwach angefangen, ist ein bisschen besser geworden und hat dann nochmal schwach, also da sehr stark nachgelassen und ist nochmal sehr schwach geworden. Also hatte jetzt auch wenig Freude mit dem Film und würde den halt eben aufgrund ja, des doch qualitativen Unterschiedes nochmal einen halben Stern wegnehmen und bin dann so bei 1,5 Sternen. Also ich fand den aber trotzdem auf eine Art unterhaltsamer als den dritten Teil. Auch wenn ich trotzdem hundertprozentig dabei bin zu sagen, dass ich den qualitativ besser finde, aber hier war es halt, wie gesagt, immerhin so, dass ich das geschaut habe und dachte, was passiert da? Ich war schon auf eine Art interessiert, was dort passiert. Irgendwie war es mir egal, aber ich konnte das nicht fassen, was da zum Teil passiert, sodass ich doch hinschauen musste. Und das hatte ich bei Teil 3 weniger.
Wenn ihr genauso schockiert seid wie Laura über diese Aussage von Theresa, André, dann haben wir jetzt auch eine E-Mail-Adresse, an die ihr uns schreiben könnt. Wie lautet die nochmal?
fanpost@devilsanddemons.de.
Wir müssen noch eine hatepost@devilsanddemons.de einrichten, wo man sich dann über meine Meinung zu Hatchet beschweren kann.
Ja, das könnt ihr ruhig da machen. Das ist ein Sammelbecken für alle eure Emotionen.
Vielleicht können wir da auch noch ein neues Bonusformat ausmachen. Theresa liest ihre Hate-Kommentare.
Liest Fanpost.
Ja. Laura, wie sieht dein Fazit aus? Ja, also warum warst du eben so erschrocken?
Ich war insgesamt erschrocken, gar nicht, weil Theresa den vierten Teil nicht gut findet, weil da gehe ich komplett mit. Nur es hat mich voll gewundert, dass Theresa den vierten Teil unterhaltsamer findet als den dritten, weil, also ich fand halt wirklich den dritten mit Abstand am unterhaltsamsten. Und alles, was ihr eben aufgezählt habt zum vierten, ich finde, es ist wirklich, finde den Film schrecklich. Ich habe den nicht gerne geguckt und ich finde den auf jeden Fall auch noch mal schlechter als den ersten, den ich ja auch schlechter bewertet habe als Teil 2 und 3. Und deswegen gebe ich dem einen Stern.
Einen Stern?
Einen Stern.
Ein Stern.
Ja, ich hasse den Film. Ich finde ihn richtig, richtig scheiße.
Er ist hassenswert, das stimmt schon irgendwie. Das tut ihm irgendwie weh.
Dieses Flugzeug, diese Figuren, dieser Humor. Ich kann nicht anders. Ich möchte ihm einfach nur diesen einen Stern geben.
Es ist ein bisschen wie Freitag der 13.5. Es war nicht ganz so impostermäßig, aber...
Nee, da würde ich lieber noch mal Freitag der 13.5 schauen.
Ich auch, auf sofort.
Der hatte immerhin doch diesen sympathischen Jungen. Wie hieß der? Reggie?
Ja,
ach so, Reggie, den meinst du. Reggie und Pam. Ich dachte, du meinst den, der da geaxtet wird von Victor. Auch von Victor. Sehr gut, hieß der nicht auch Victor?
Am Anfang dieser, der mit der Axt da durchgedreht ist.
Der den Schokoladenjungen da...
Oh, das weiß ich nicht mehr.
Doch, aber der hieß auch Victor, glaube ich.
Alleine, wenn ich an diese Szene jetzt denke aus Friday 5, also ich bin gerade kurz geneigt, mir den gleich noch anzugucken, weil ich weiß, damit...
Was?
Damit hatte ich auf jeden Fall mehr Spaß als mit Hatcher
hier. Moment, der heißt...
Victor,
er heißt Victor, das ist ja fantastisch.
Witzig.
Victor mit der Axt, ja, perfekt.
So
ist der bessere.
Sich der Kreis. Ja.
Vielleicht hat Adam Green da auch seine
Inspiration. Ja, das könnte durchaus sein. Oh Mann. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es mit der Hatchet-Reihe. Komm, lass uns doch einmal ganz kurz schnell durchranken. Meine Reihenfolge wäre Hatchet 3 vor Hatchet 2 und auf dem letzten Platz Victor Crowley. Wie sieht es bei dir aus, André? Wie ist dein kurzes Ranking?
Ja, also 1 und 3 haben quasi gleiche Letterbox-Wertung.
Ja.
Ich würde 1 noch trotzdem ein bisschen vorschieben, weil es halt das Original ist und der halt alles gestartet hat und auch einfach natürlich iconic Kills hat. So. Dann halt Teil 2 und dann mit Abstand Teil 4.
Laura?
3, 2, 1, 4.
3, 2, 1, 4. Theresa?
Ich bin bei 2, 3, 1, 4.
Okay, wunderbar. Das war's mit der Hatchet-Retrospektive. War jetzt auch garantiert das letzte Mal, dass wir diese Reihe durchkauen.
Ja, wir warten mal, bis Adam Green 5 und 6 released.
Aber zum Anlass des neuen High-Films von Adam Green könnte man natürlich noch mal eine, nein.
Ich habe gerade eine Liste gefunden, wirklich bis Anfang nächsten Jahres kommen 12 Major-High-Filme. Also nicht, ich rede jetzt nicht hier von wirklich hier so dem Windows MS, genau, mit dem MS Paint gemalten Scheißhai, so ganz unterer Trash-Schiene, sondern wirklich mit Budget. 12.
Krass.
12. Sogar der Regisseur hier von diesem Sting, der auf dem F lief, der dreht auch einen. Jeder dreht einen Hai-Film, jeder.
Devils and Demons.
Also heiter bis schuppig, hat auf jeden Fall genug Material.
Sehr gut. Wir haben auch hier genug Material. In der nächsten Woche sprechen wir nämlich über was ganz anderes, nämlich über Cloverfield, über den Found-Footage-Monster-Film.
Ich freue mich schon.
Ich freue mich auch drauf. Ich würde vor allem, da werden wir jetzt nicht groß drüber sprechen, aber in dem Zuge muss ich mir auf jeden Fall nochmal 10 Cloverfield Lane und diesen Cloverfield Paradox, könnt ihr euch noch erinnern, als der damals, gut, ihr guckt ja keinen Sport, aber als damals beim Super Bowl einfach dieser Shadow Drop gemacht wurde auf Netflix mit Cloverfield Paradox und alle dachten, ah krass, neuer Cloverfield-Film und dann gucken den alle so und so, oh ja, naja, so, das war auch sehr schön.
Ja, das war sehr ernüchternd.
Ich glaube, das war der letzte Shadow Drop, den es gab beim Film sozusagen. Also Cloverfield in der nächsten Woche, wir hoffen, ihr freut euch drauf. Vielen
Dank. Ich habe noch einen Hot Take. Vielleicht ist der neue Adam Green-Film gar kein High-Film, sondern es wird ein Shadow-Drop zu Hatchet 5.
Ah, ich dachte, der neue Cloverfield.
Oder Victor Crowley ist ein High. So, mehr sage ich nicht. Bin raus.
Also, da hätte ich
aber
lieber
dann eher einen Krog.
Stimmt, ja.
Vielleicht 2027. Mal schauen, was
Victor Crowley
die Zeit
auf einem Riesenkrokodil reitet.
Okay,
also Crowley.
Um noch was Sinnvolles zu sagen, dann empfehle ich euch, dass ihr den Film How to Catch a Monster von Adam Green guckt. Der ist
super.
Wirklich gut, ja.
Der ist super, ja.
Und da sieht man auch, dass Adam Green tatsächlich durchaus mit wenig Budget auch was Vernünftiges drehen kann. Also
kann
das
er
geht,
auch,
wenn durchaus,
er,
ja.
Guten Tag.
Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unserer Hatchet-Retrospektive heute mit Laura, mit Theresa, mit André und mit mir. Ciao.
Tschüss.
They're coming to get you, Barbara.